Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Zum Schluss noch eine kleine Beobachtung. Wir sehen einen Balljungen, der hat einen Ball in der Hand, aber nicht mehr lange. Waren Sie heute besonders gut drauf?
Ich weiß nicht, es war irgendwie vorm Spiel oder sowas.
Nee, da stand es 0-0. Egal wie, Gratulation nochmal zu dem Sieg, Joachim Löw.
Vielen Dank. Vielen
Bis Sonntag.
Der Kollege Steinbrecher und Nationaltrainer Jogi Löw nach dem Spiel Deutschland-Niederlande. Es stand bei der Szene tatsächlich 0-0, war jedoch vor dem Spiel aufgezeichnet worden, wie Jogi Löw ja hier eher beiläufig bestätigte, doch keiner hat es so richtig wahrgenommen. Gezeigt wurde die Szene in der Minute 21:23, also 21 Minuten 23 Sekunde. Es kam diese Euroblume, dann gab es diese Szene, also wo der Nationaltrainer dem Balljungen den Ball aus der Armbeuge stieß und sich dann auch so ein bisschen freute. 21 Minuten und 35 Sekunden war die Szene schon vorbei. Ist das nun Manipulation, weil das vor dem Spiel aufgezeichnet wurde und ja dem normalen Zuschauer möglicherweise, wie wir alle gemerkt haben, nicht so aufgefallen ist, dass das gar nicht zum Spielverlauf gehört. Sie hören dazu den ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz hier im Radio 1 Medienmagazin und den erfahrenen Live-Regisseur Volker Weiker. Außerdem den Schwerpunkt Urheberrecht und das alles
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich finde das Thema um die Aufzeichnung des Balljungen, der Balljungen-Szene mit Löw künstlich aufgeblasen. Gibt Wichtigeres, twittert gerade Pony Schlechter. Ich nehme an, das war ein Live-Tweet. Ja, möglicherweise gibt es wichtigere Themen, aber für ein Medienmagazin ist es, glaube ich, legitim, mal nachzufragen, wie denn die äußeren und inneren Umstände waren. Wann zum Beispiel der ZDF-Sportchef davon gewusst hat, dass hier vom Weltbild her eine kleine Bildmanipulation gemacht wurde, denn normalerweise, so zumindest mein Eindruck, wird das immer vorher angesagt, zumindest, dass die Kommentatoren wissen, wir schalten jetzt nochmal zurück in eine andere Zeit, ob das nun vor dem Spiel war oder vielleicht auch, wenn man in der zweiten Halbzeitpause ist, dass man dann nochmal ein Bild aus der ersten bekommt. Das ist ja hier unterblieben und wir sind irgendwie doch alle da. Kenne ich keinen, der sagt, er wurde nicht irgendwie ein bisschen genarrt, dann doch überrascht gewesen, als wir hörten, das war vor dem Spiel. Hören wir doch jetzt in einer Aufzeichnung Dieter Gruschwitz, den erwischte ich auf Usedom und ich fragte ihn, wann er in der Tat zum ersten Mal von diesem manipulierten Bildeingriff gehört hatte.
Also wir haben das so richtig auch erst am nächsten Tag realisieren können. In der Tat, Jogi Löw hat im Interview mit unserem Kollegen Michael Steinbrecher das so mehr beiläufig gesagt. Wir alle waren der Annahme, sowohl Michael Steinbrecher als auch der Reporter Bela Redi, dass das in der Tat eine Live-Szene war während des Spiels. Keiner von uns wusste, keiner war informiert, dass es sich hier um eine aufgezeichnete Szene handelte. Ich habe jetzt gehört, etwa 20 Minuten vor Spielbeginn soll das erfolgt sein. Und dann aber live in das Spiel in einer ruhigen Phase vom Regisseur eingespielt wurde. Also wir waren selber alle überrascht und vor allen Dingen auch, dass die Wahrheit eben dann so ist, dass es eben nicht live war.
Aber gibt es für solche Zeitlupen zum Beispiel, wie man sie jetzt während der Europameisterschaft sieht, nicht auch den Verdacht, dass nicht immer alle Szenen, die man sieht, also wenn so Spieler den Kopf schütteln oder fluchen, da gibt es also da manchmal so verlangsamte Großaufnahmen, dass die auch nicht im eigentlichen Umfeld des Vorgangs geschehen sind, wo diese Aufnahmen entstanden?
Also in der Tat, nach diesem Vorfall könnte man so denken. Das macht uns sicherlich alle sensibler. Ich kann nur in dem Fall auch für die Kollegen der ARD reden, ARD und ZDF. Wir sind nicht informiert worden, dass hier eine eingespielte Szene jetzt kommt. Das ist auch unüblich. Wenn so etwas erfolgt, dann werden normalerweise alle Reporter über eine bestimmte Kommandoleitung vorher informiert, aufgepasst, da wird etwas jetzt gezeigt, was nicht direkt zum Spiel gehört. Also wie gesagt, wir sind überrascht worden. Das Weltbild wird produziert von einer Produktionsfirma im Auftrage der UEFA. Von dort ist es eingespielt worden. AD und ZDF haben ihren Unmut und ihren Protest bei der UEFA hinterlegt und um eine Stellungnahme gebeten. Also wir haben da schon sehr deutlich gemacht, dass dies für uns ein Vorgang ist, den wir so nicht akzeptieren können, der auch absolut unüblich ist. Und jetzt müssen wir abwarten, wie die Reaktionen sein werden.
Vielleicht eine Frage, damit man überhaupt kapiert, was wir am Abend immer sehen. Das ist tatsächlich ein vollständig gemixtes Bild, wo Sie nicht, man kennt das von anderen Sportveranstaltungen ja, wo Sie also nicht nochmal extra Kameras zur Verfügung haben, die Sie dazwischen schneiden können. Ist das richtig?
theoretisch haben wir die Möglichkeit. Zunächst einmal wird uns ein komplettes Signal, also ein komplettes Weltbild angeboten, auf dessen Komposition wir, wie schon einmal gesagt, keinen Einfluss haben. Wir haben aber, die Kollegen von ARD und ZDF, wir haben aber in den einzelnen Stadien, bei den einzelnen Spielen auch noch einige eigene Kameras, also sogenannte unilateralen Kameras aufgebaut. Die sind so platziert oder so aufgebaut, je nach Wertigkeit der Bedeutung des Spiels. Also bei einem deutschen Spiel haben wir bis zu 10 Kameras im Einsatz, bei einem anderen Spiel, das aus unserer Sicht nicht diese Wertigkeit hat, sind es dementsprechend weniger Kameras, beziehungsweise bei Spielen, die keine so große Bedeutung haben, sind wir gar nicht mehr mit eigenen Kameras vertreten. Das heißt, wir haben dann auch nicht mehr die Möglichkeit, mit eigenen Einstellungen, mit eigenen Perspektiven einzugreifen. Wir können das, wir dürfen das, es ist uns nicht verboten von der UEFA oder von wem auch immer, dass wir mit eigenen Kameras sozusagen auch in das Spielgeschehen in Anführungszeichen eingreifen. Nur es ist eine theoretische Geschichte, rein praktisch ist es sehr, sehr schwierig, weil ja unsere eigenen Regisseure niemals wissen, wann schneidet beispielsweise der Regisseur des Weltbildes um, wie organisch sind dann noch die Bildabfolgen, das können wir ja dann auch gar nicht beeinflussen, können es vorher nicht wissen. Deswegen halten wir uns im Prinzip ja zurück, was das Weltbild betrifft. Wir sagen, das übernehmen wir so komplett. Wir können dann aber, je nachdem, wie viele Kameras im Stadion sind und wie die Perspektiven sind, können wir das Randgeschehen schon einfangen. Ich sage aber auch ganz deutlich, wir sind nicht dazu da, als Korrektiv zu wirken. Wir sind nicht das Korrektiv für ein Weltbild. Das können wir uns weder produktionell noch finanziell leisten. Wir können nicht zusätzlich nur so und so viele Kameras hinstellen mit der Möglichkeit, wenn es im Weltbild nicht stimmt oder wenn Dinge nicht eingefangen werden, dann müsst ihr das machen. Das geht nicht.
Gibt es inzwischen eine Erklärung von der UEFA oder von der Produktionsfirma, warum man das gemacht hat und ob man es weiterhin machen wird, weil es einen möglicherweise auch internationalen Trend gibt, dass man langweilige Spielsequenzen irgendwie ein bisschen aufpeppen will?
Also es gibt bisher nach meinem Kenntnisstand nur eine Bestätigung der UEFA, dass es so ist, dass dieses Bild vorher aufgenommen wurde. Weitere Stellungnahmen kenne ich bisher nicht. Ich gehe aber hundertprozentig davon aus, dass sich das nicht wiederholen wird.
Halten Sie die Meinung von ARD-Teamchef Jörg Schönenborn, der ja die Argumente, dass hier möglicherweise Manipulation vorläge, auch im Umfeld der Ukraine, als nicht ganz auf dem westlichen Standard seiender Staat, was Pressefreiheit und Transparenz anbelangt, halten Sie diese Diskussion um Manipulation auch für überzogen oder sehen Sie das schon als einen kritischen Eingriff in die Fußballberichterstattung?
Also ich bin da ganz auf der Linie von Herrn Schönenborn. Im Moment in der Heftigkeit ist sie etwas überzogen. Es ist etwas passiert. Das ist ein Fehler eines Regisseurs. Damit kann man aber keine Grundlinie oder eine Grundtendenz der UEFA ausmachen. Das ist ein Fehler gewesen. Der wird markiert. Aber daraus eine grundsätzliche Diskussion abzuleiten, ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überzogen.
So zumindest der ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz. Jetzt versetzen wir uns mal die Lage des Bildregisseurs, der das Weltbild macht. Der will natürlich möglichst auch spannende Spiele übertragen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen langweilig ist. Oder sagen wir mal so, wenn nichts passiert, dann kann man auch mal zeigen, wie die Zuschauer emotional mitgehen oder die Spieler fluchen. Und deswegen gibt es da auch in dieser Europameisterschaft die eine oder andere Zeitlupe. Aber ich fragte, weil es gab ja auch diese Vorwürfe, dass möglicherweise die Ukraine da Macht ausübt auf die UEFA, inwieweit denn der Regisseur dieses Weltbildes autonom ist, fragte ich Volker Weiker. Er ist Professor für Live-Regie und zudem war er 2002 für die Weltregie bei der Fußball-WM in Japan verantwortlich. Und hören wir doch mal, was er uns aus der Sicht aus dem Regiewagen erzählt.
Derjenige, der dort die Verantwortung hat, ist natürlich autonom. Es gibt im Vorfeld klare Ansagen von der UEFA oder je nachdem von der FIFA. Je nachdem, für welchen Verband das ist, also Euro- oder Weltmeisterschaften, wie das Weltbild auszusehen hat. Da wird sicherlich auch klar darüber gesprochen, ob man politische Situationen, wenn sie denn im Stadion stattfinden oder auch Proteste, ob man sie zeigen soll oder nicht, darf oder nicht. Das gleiche gilt für die bengalischen Feuer. Sollte man die zeigen, soll man sie nicht zeigen oder für Krawalle. Ich glaube, da gibt es eine klare Ansage, wie man sich da verhält. Dass die Ukraine da nochmal manipuliert, halte ich für ausgeschlossen, weil die Bilder meines Wissens direkt aus dem Überwagen in das IBC, also in das International Broadcast Center gehen und von dort an von den Sendern, die Rechte eingekauft haben, auch genauso verteilt wird.
Als ich Sie das letzte Mal für das Medienmagazin anfragte, das war im Juli 2010, da fand gerade die Weltmeisterschaft in Südafrika statt, da haben Sie kritisiert, dass die Weltbilder sehr emotionslos seien, dass man sehr viele Totalen sehe, dass man gar nicht wisse, in welchem Stadion das überhaupt stattfindet. Sehen Sie eine Verbesserung? Weil es gibt ja tatsächlich die Hubschrauberperspektive auf das Stadion. Es gibt viele Zeitlupen, die auch Situationen zeigen, die der normalen schwenkenden Kamera verborgen bleiben?
Es ist ein sehr, sehr, sehr viel besseres Feed, als es noch bei der WM in Südafrika der Fall war. Da hat sich doch einiges getan. Man sieht unheimlich viele Emotionen mittlerweile. Manchmal vielleicht sogar fast schon zu viele. Wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt habe, dann ist es der, dass eben sehr vieles Slow-Mo-Action mit Emotionen der Zuschauer reingespielt werden, wo man dann nicht so genau weiß, zu was gehören die denn gerade, also war das gerade zu der Szene oder ist es einfach irgendeiner, der gerade lustig ist. Darüber kann man sicherlich debattieren. Und das andere, was immer ein Problem meiner Ansicht nach darstellt, die Emotion einzufangen, die zum Spiel gehört, soll ja auch sozusagen die Stimmung im Stadion überbringen. In dem Moment, wo die Zuschauer sich selber auf den Leinwänden sehen, inszenieren sie sich halt mittlerweile auch selber. Das heißt, sie reagieren immer sofort darauf, wenn sie sich auf den Leinwänden wahrnehmen, was ich halt sehr schade finde, weil dann jeder Schnitt seine Emotion verliert aus jemandem, der begeistert oder gerade betroffen guckt, wird plötzlich einer, der irgendwie grenzdebil in die Kamera winkt. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn die das nicht selber sehen könnten, würden sie sich auch nicht so verhalten.
Das könnte erklären, warum also Publikumsbilder zeitversetzt eingestreut werden, aber das erklärt zum Beispiel nicht die Szene mit Jogi Löw und dem Balljung. Das erklärt auch nicht, warum man den Eindruck hat als normaler Zuschauer, warum die Slow Motion, die Zeitlupenaufnahmen von Spielern, wenn die emotional meinetwegen mit dem Kopf schütteln oder andere Dinge, warum da man den Eindruck hat mittlerweile, dass das gar nicht in diesem Umfeld aufgezeichnet wurde. Ist das für Sie problematisch?
Ja. Ob jetzt ein Regisseur sich entscheidet, Bilder irgendwo hinzuschneiden, wo sie nicht hingehören und damit einen anderen Kontext herstellt, das halte ich bei einer Übertragung sicherlich für schwierig. Wenn also eine Unmutsäußerung irgendwo hingeschnitten wird, wo sie nicht stattgefunden hat, glaube ich, ist das nicht richtig. Das sollte man, glaube ich, nicht machen, meiner Meinung nach. Aber das findet sicherlich manchmal statt. Als bei der Weltregie 2002 in Japan, als der Rabatoni irgendwie das geweihte Wasser unter die Bank geschüttet hat, das war auch kein Live-Bild, ja, sondern ich habe das aufgezeichnet und danach eingespielt, weil live hätte ich das wahrscheinlich gar nicht bekommen, dieses Bild. Aber trotzdem habe ich es gezeigt, weil ich es legitim finde, es gehört zum Spiel und auch zu der Situation. Ob das jetzt ein bisschen später, ein bisschen früher läuft, halte ich auch bei der Jogi Löw-Szene jetzt nicht so für elementar. Es wird dann problematisch, wenn Reaktionen, ob positiv oder negativ, mit einem anderen Bild zusammenmontiert werden und so der Eindruck entsteht, als würde es dazugehören. Wenn das nicht der Fall ist, das sollte man, glaube ich, unterlassen.
Aber nun verfolgen Sie ja sicherlich auch die Diskussion darüber, dass ganz Deutschland darüber spricht, irgendwie, als hätte es keine anderen Probleme. Würden Sie es unter dieser Maßgabe, dass man offenbar das als problematisch thematisiert, zumindest in der veröffentlichten Meinung, zukünftig dann vielleicht durch eine Texteinblendung kennzeichnen, so nach dem Motto, im Englischen steht dann immer recorded earlier, dass man also irgendwie einen Schriftzug mit einblendet?
Ach, wissen Sie, diese ganze Kontrollmechanismus-Fraktion ist ja eh schon so heftig unterwegs. Also wenn wir wirklich keine anderen Probleme haben, über uns darüber lustig zu machen, ob ein Löw einen Ball wegnimmt oder nicht und wann er das getan hat, ob er es 2 Minuten früher, 5 Minuten später gemacht hat, das wird alles ganz schön hochgejazzt, ja. Wie Sie so schön sagen, die veröffentlichte Meinung. Ich glaube, die meisten Leute haben sich über das Bild amüsiert. Und dann hat es meiner Ansicht nach seinen Zweck erfüllt. Und ich finde, dass man dann daraus so eine Riesenbohai macht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen lächerlich. Ja. Also weil das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen deutsch. Ja. Wir sind halt so ein kleines Volk der Missgünstigen. Ja. Wir suchen immer nach dem Fehler. Und für uns ist halt das Glas immer halb leer und nicht halb voll. Ja. Es sind 99,9% schön und dann wird an den beiden 0,1% rumgemäkelt. Und das andere wird halt immer ein bisschen vergessen. Ich finde es ein bisschen schade, weil Sport ist Emotion. Und wenn ich den Löw, der immer von höchster Konzentration spricht, an der Stelle sehe, wie er da mit dem Balljungen ein bisschen Spaß macht, ist doch schön.
Meint zumindest der Professor für Live-Regie Volker Weiger, der 2002 also selbst die Weltregie für die Fußball-WM machte. Das war eher zeitversetzt und am Mobiltelefon. Leider war die Leitung nicht besser, aber ich hoffe, es war verständlich. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Sie hörten gerade ein urheberrechtlich geschütztes Werk, aber dadurch, dass wir GEMA-Gebühren zahlen für die Ausstrahlung, ist alles legal. Sie wissen ja, das Urheberrecht, das hat so seine Tücken und vor allen Dingen in der digitalen Welt kann es dann schon mal passieren, dass man selbst als Profi nicht mehr so richtig weiß, darf ich das oder darf ich das nicht? Wie ist das mit dem Zitieren? Kann ich denn eine digitale Privatkopie machen oder dann diese auch an meinen Nachbarn verschenken? Also es ist viel Rechtsunsicherheit da und seit Wochen, Monaten ringt man in der Gesellschaft, ob von CDU, CSU bis hin zu den Piraten, um eine Annäherung dieses Urheberrecht doch irgendwie zu modifizieren. Und da passt es ganz gut, dass in dieser Woche die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Thesenpapier veröffentlicht hat, das uns ganz kurz Dr. Günther Krings vorstellen wird. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ich fragte ihn, was für ihn die wichtigste These aus diesem Papier sei.
Also die wichtigste These, die Grundannahme ist, dass wir das Urheberrecht vom Urheber ausdenken, dass wir wissen, dass es ohne Originale keine Kopien geben kann, deshalb die geistige, kreative Leistung des Urhebers geschützt werden muss, und zwar nicht nur im Gesetzblatt, sondern auch in der Praxis, dass gegen Rechtsverstöße auch effektiv vorgegangen werden muss und auch im Internet. Wir haben heute eben die Möglichkeit, auch sehr schnell und sehr effektiv geistiges Eigentum zu stehlen, zu vervielfältigen, und deshalb brauchen wir zum Beispiel die Möglichkeit für das Opfer, einer Urheberrechtsverletzung auch die Möglichkeit, den Täter ausfindig zu machen. Also er muss an die IP-Adresse auch herankommen können in einer angemessenen Frist, damit er sich zumindest selbst auch wehren kann, notfalls auch mit Hilfe der Gerichte, und seinen Schaden ersetzt bekommt.
Im Kino sah man lange Zeit solche Spots, wo eine Familie vom Gefängnis ein Geburtstagslied gesungen hat.
Raubkopiere werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft.
Mama, wann kommt Papa wieder?
Noch 4-mal singen.
Diese Kinospots waren natürlich eine krasse Überzeichnung und bewusst auch so gewollt und auch so krass überzeichnet, dass jedermann wusste, dass das so nicht ernst gemeint war. Sie sollten eben hinweisen, und das fand ich auch ganz interessant, darauf, dass es eben kein rechtsfreier Raum ist, auch im Internet beispielsweise sich einen Film oder ein Musikstück herunterzuladen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir die Angebote ausmerzen aus dem Netz, die illegalen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, mehr Legale anzubieten, aber das hat schon einiges getan. Aber es ist immer schwierig, wenn Sie eine Kneipe aufmachen wollen und neben Ihnen verteilt einer Freibier, haben Sie schlechte Karten. Und deswegen sehe ich nicht so sehr, dass wir das primär durch Strafrecht machen müssen. Aber der Schaden, der entsteht, indem beispielsweise ein Angebot, eine CD, komplett ins Internet gestellt wird, zum kostenlosen Download bereitgestellt wird, der kann immens sein und der muss auch ersetzt werden. Und dazu gibt es die Möglichkeit, auch vor den Zivilgerichten diesen Schaden geltend zu machen. Und die Möglichkeiten muss ich dem Opfer geben, dass er zumindest erfährt, wer der Täter ist, damit er sich an den auch wenden kann.
Nun kritisieren ja die Kritiker einer solchen restriktiven Maßnahme, dass man damit auch Unschuldige scannen muss, weil man geht ja nicht mehr davon aus, dass es eine schuldhafte Verletzung gibt, sondern man muss Unschuldige auf Vorrat sozusagen speichern, um rückwirkend dann solche Täter herausfinden zu können in diesem Zeitalter, wo man ja Millionen, Milliarden Nutzer vielleicht sogar im Internet hat. Was sagen Sie denn denen, die einfach das für sich als Belastung empfinden, prophylaktisch ihre Daten preiszugeben?
Also es ist in größten Teils sind das, glaube ich, grundrechtliche Phantomschmerzen, die wir da erleben. Es ist zwar gut, dass wir uns um Datenschutz kümmern und es ist auch richtig, dass wir nicht unendliche Speicherungen zulassen, aus Datenschutzgründen. Aber wissen Sie, bevor es das, die Flatrates gab in den auch Internetverträgen, war es natürlich ganz normal, dass auch mehrere Wochen bis zu mehrere Monate Verbindungsdaten, wohlgemerkt nicht die Inhalte der Kommunikation, aber die Verbindungsdaten, wann habe ich welchen Anschluss aufgerufen, dass das gespeichert wurde für einige Wochen. Und das hat auch vorher niemanden groß beschäftigt. Warum das heute ein Problem soll, das weiß ich nicht. Wichtig ist, dass wir das in engen Grenzen tun, dass wir auch das so absichern, dass nicht irgendwie unbefugte Dritte an diese Daten herankommen, dass sie dann auch relativ rasch wieder gelöscht werden. Und da reden wir in dem Bereich von Rechtsverfolgung im Netz sicherlich eher von Tagen als von Monaten der Speicherung. Das hat dann auch nichts zu tun mit der ansonsten ja auch notwendigen Vorratsdatenspeicherung zur Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten. Das sind nochmal jetzt hier in dem Bereich sehr viel kürzere Zeiträume.
Was passiert jetzt mit Ihren Thesen? Die sind jetzt veröffentlicht, aber so eine Gesetzmodifizierung durchzusetzen, braucht ja auch immer die Mehrheit dann im Bundestag und Bundesrat. Wie stellen Sie sich das vor?
Also erstmal, die CDU-CSU-Bundesfraktion ist auch in sich demokratisch konzipiert und aufgebaut. Das heißt, wir werden das auch noch innerhalb der Fraktion in den nächsten Tagen noch einmal diskutieren. Aber ich habe da schon viel positive Rückmeldungen bekommen. Das wird dann hoffentlich dann so oder mit geringfügigen Änderungen, aus meiner Vorstellung jedenfalls, zum Programm, zur Plattform für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Aber in der Tat, dann braucht man mindestens mal noch einen Koalitionspartner, um Mehrheiten zu schaffen. Das wird ein Prozess sein, der nicht nur in den nächsten Monaten stattfindet. Das Urheberrecht hat sich in den letzten Jahrzehnten immer sehr evolutiv weiterentwickelt. Und insofern haben wir in jeder Wahlperiode bislang so eine größere Novellierung gehabt, wo wir Dinge angepasst haben. Manche Dinge haben wir dann verschoben in die nächste. Übrigens zeigt das auch, dass es ist nicht richtig ist zu sagen, der Staat kommt da nicht hinterher. Wir haben kontinuierlich das Urheberrecht angepasst und das haben wir auch weiter vor. Und wir haben jetzt sozusagen die Marschrichtung und den Routenplan jetzt entworfen für diese weiteren Anpassungen in den nächsten Jahren.
Dr. Günther Krings, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zum Diskussionspapier zum Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft, so heißt es wortwörtlich, ist nachzulesen unter blogfraktion.de. Sie finden aber auch einen Link bei twitter.com/medienmagazin. Aber es geht ja eigentlich auch ohne Urheberrecht, oder? Also zumindest kann man darüber ein Buch schreiben. No Copyright, gleich mehr dazu.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Vera Linz, du hast ein Buch gelesen, was ich schon ein bisschen angekündigt habe. Es geht nämlich auch ohne Urheberrecht, also man muss es gar nicht modifizieren, dass zumindest die Ansicht einer Autorengruppe, die in ihrer Streitschrift No Copyright, das in dieser Woche im Alexander Verlag erschienen ist, ja gleich die ganze Abschaffung des Urheberrechts forderten. Wäre das nicht tatsächlich die einfachste Lösung? Halten die das jetzt für überflüssig oder ist das so eine radikale Maßnahme, um zu sagen, zack, wir wollen hier nicht so viel Ressourcen verschwenden, weg damit und aus?
Beides, würde ich sagen. Also Sie sagen, die Privatisierung von geistigen Werken ist nicht mehr zeitgemäß aufgrund der Digitalisierung. Es ist ein Zustand eingetreten, in dem sich die Frage neu stellt nach dem Verhältnis zwischen dem Privateigentum an geistigen Gütern, das durch das Urheberrecht sichergestellt wird, und der Vergesellschaftung dieser Güter. Also jeder kann ja heute leichter Dinge produzieren, vervielfältigen, kopieren, und die Menschen wollen das. Die wollen auch mehr an geistigen Werken anderer partizipieren, und die Frage lautet eben, wie man den Konsumenten mehr Zugang zu Kultur und Wissen verschaffen kann. Und dann sehen die Autoren das natürlich auch ganz praktisch. Die sagen sich, das Urheberrecht ist in bestimmten Bereichen sowieso nicht mehr zu schützen. Also Piraterie kann man nicht komplett eindämmen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und außerdem, drittes Argument, meinen sie, das Urheberrecht richtet auch Schaden an.
Woran machen die ihre Kritik genau fest? Also inwieweit sind die betroffen und welchen Blickwinkel nehmen sie ein?
Also zunächst erinnern sie daran, wie das Urheberrecht, also das Eigentum am geistigen Werk, überhaupt entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das damals war im 18. Jahrhundert.
Ich erinnere mich dunkel. Es ging irgendwie darum, dass man natürlich von irgendwas leben muss. Und da sagte einer...
ja, aber wer ist die Frage? Nämlich nicht unbedingt die Künstler, sondern wirklich die Drucker und Verleger. Also das war Recht, das als eines von Druckern und Verlegern gedacht war, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts damit ihre Druckprivilegien abgesichert haben, und der Autor wurde nur deshalb zum Eigentümer seiner Schöpfung gemacht, damit er dieses Recht auch gleich wieder abtreten kann, damit andere dann sozusagen das profitabel verwerten können.
Erinnert mich so ein bisschen an die Gegenwart, aber da kommen wir vielleicht noch.
Und auch Zensurgedanken spielten übrigens eine Rolle, nämlich um die Verbreitung von Schriften zu kontrollieren, wurden bestimmte Rechte eben nur ausgegeben. Das war schon im 16. Jahrhundert so. Und die Folgen dieser Rechtskonstruktion, also ich habe ein Eigentum, um es abtreten zu können, das kritisieren eben die Autoren als fatal.
Sie sagen, die Autoren dieser Streitschrift.
Genau. Sie sagen, das Urheberrecht steht dem freien Markt entgegen. Es führt zu einer weltweiten Marktbeherrschung großer Kulturkonzerne, die in ihrer Macht immer mehr Rechte erwerben können. Vielfalt wird reduziert, die Mehrzahl der Künstler wird wirtschaftlich an die Seite gedrückt. Also viele können gar nicht leben von ihren Werken, während wir halt riesen Blockbuster und Bestseller haben. Und sie sehen es auch als eine Art von Zensur an, weil alles, was mit Kunstwerken und Texten, aber auch mit Wissen geschehen, da wird eben von den Eigentümern dominiert und nicht mehr von der Gesellschaft. Und letzter Punkt, außerdem sehen sie es als Relikt des Kolonialismus mit Blick auf die armen Länder, weil sich diese eben das westliche Wissen im Patentbereich, in der Medizin, aber auch westliche Kultur teuer erkaufen müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht bezahlen können.
Aber es gibt ja die Diskussion um das sogenannte geistige Eigentum, was Juristen ja eigentlich nicht korrekt finden, dass dieser Begriff tatsächlich existiert. Aber er macht so ein bisschen deutlich, um was es hier geht, dass die einen machen eben Tische oder Autos und die anderen denken und veräußern das. Und das ist dann so wie geistiges Eigentum, aber juristisch irgendwie nicht zu fassen. Welche Positionen haben denn die Autoren dazu?
Also die Autoren, muss man vielleicht noch sagen, das eine ist ein Medienwissenschaftler, das andere, glaube ich, eine Kulturwissenschaftlerin, sind also keine Rechtsexperten, aber kommen sozusagen auch aus der Wissenschaft, die finden diese Grundidee völlig absurd. Also sie sagen, der Gedanke, dass sich ein Werk einem einzelnen Individuum als sein eigenes zuordnen ließe, ist also völlig absurd. Schließlich ist niemand im luftleeren Raum kreativ. Jeder wird befruchtet durch die Gesellschaft und durch die kulturellen Leistungen seiner Vorgänger, baut er auf, und darum ist das ein Konzept, das für sie eben gar nicht funktioniert. Und darum übrigens halten sie auch nichts von einer Weiterentwicklung des Urheberrechts, also von alternativen Modellen. Das finden sie ist vergebliche Liebesmühe, also seien es Konzepte wie die Kultur, Flatrate, Fair-Use-Regeln oder Creative-Commons-Lizenzen.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, das sind niederländische Autoren. Ja. Ich konnte den Namen jetzt nicht fehlerfrei. Ich nehme mal an, Joost Smiers und Marieke van Schindel.
Schindel.
ja, ist natürlich. Geben die denn wenigstens überzeugende Beispiele, die auch in Deutschland taugen? Ich meine, vielleicht ist es in den Niederlanden wieder ganz andersrum.
Also Beispiele nicht wirklich. Sie spielen so ein paar Fälle durch, wie es sein könnte, im Buchbereich, im Musikbereich, im bildenden Kunstbereich. Aber ihre Grundthese ist, mit einem echten Wettbewerb und einem Markt ohne Großkonzerne kann auch der Verkauf kreativer Leistungen ohne Urheberrecht gelingen. Also im Grunde fordern sie nichts weniger als die Zerschlagung des Monopolkapitalismus, und der Markt der Zukunft ist auch ein Markt ohne Stars, ohne Blockbuster, ohne Bestseller, ohne Dominanz, wo alle eben gleiche Chancen haben. Ob das funktioniert, ist schwer zu sagen. Sie räumen selbst ein, dafür braucht man auch Forschung. Das muss man mal austesten in einigen Pilotprojekten. Und sie sagen auch, bei besonders teuren Produktionen wie Filme oder sagen wir so Spartenkunst, da müsste man einen Schutzraum schaffen, dass die also eine gewisse Zeit haben, wo sie sich refinanzieren können. Ja, ich habe mal rumgefragt. Das Ganze klingt ja ziemlich futuristisch, ziemlich provokant, ohne Urheberrecht.
Und vor allen Dingen auch gar nicht so mit Realitätsbezug. Also man muss da auch wirklich die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür radikal ändern, glaube ich.
Genau. Ich habe aber trotzdem mal rumgefragt in dieser Woche, wie Netzpolitiker und Experten das sehen. Und hören wir mal zuerst Malte Spitz von Bündnis 90 Die Grünen.
Also die Vorstellung, dass es gar kein Urheberrecht mehr gibt, ist natürlich eine, die man häufiger schon mal hört. Aber ich teile diese Position nicht. Aber ich will jetzt niemanden irgendwie verbieten zu denken. Also aus dem Grunde finde ich, die Diskussion zu führen und die Argumente zu hören, pro und contra, natürlich spannend, weil sie uns vielleicht in der Debatte insgesamt weiterbringt.
Ja, und dann haben wir den CDU-Mann Krings, den wir, glaube ich, in der Sendung heute schon gehört haben.
Der einzelne Urheber kann natürlich sich dafür entscheiden, auf Copyright ganz zu verzichten oder nur abgemilderte Formen des Copyrights zu wollen, des Urheberrechts zu wollen. Und insofern will ich gern die Entscheidung jedem Urheber überlassen.
Also er sagt, wer will, kann ja gerne verzichten. Ich habe auch Markus Beckedahl gefragt, was er von dieser Idee hält.
Also das klingt jetzt so, als ob jemand einen neuen Gesellschaftsentwurf und eine neue Wirtschaftsordnung parallel zur Abschaffung des Urheberrechts vorschlägt. Ob das beides realistisch ist, ist eine andere Frage, aber es klingt ja eher nach einem theoretischen Ansatz, und da kann man ja auch mal visionär denken.
Dem würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen, dass man mal so ein bisschen querdenkt auch, und last but not least, ein Mann, wo man schon erwarten kann, dass der die ganze Idee für völligen Quatsch hält, Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA.
Nein, das ist absoluter Unsinn aus meiner Sicht, das bietet auch überhaupt keinen Anlass. Ich kenne auch niemanden, der wirklich die totale Abschaffung des Urheberrechts fordert, sondern das Urheberrecht ist eine kulturelle und soziale Errungenschaft, die unbedingt beibehalten werden muss, wenn wir unser kulturelles und soziales Leben, so wie wir es kennen, erhalten wollen.
Also Harald Heger kann sich es nicht vorstellen. Vielleicht
und der kennt auch keinen, da können wir doch mal sagen, die heißen Joost Smiers und Marieke van Schindel.
Ich habe ihm das Buch auch vor die Augen gehalten, also vielleicht wird er dann jetzt bald zwei kennen. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer das auch nicht vorstellen, und darum vielleicht dieser Tipp noch an dieser Stelle. Man kann mit Autor Joost Smiers darüber diskutieren. Am 26. Juni in Berlin gibt es eine Runde, und vielleicht verlinkst du das auf deiner Website, wo man da genau hingehen muss.
Per Twitter auf alle Fälle schon nochmal die Angaben vom Alexander Verlag Berlin. Das Werk, die Streitschrift heißt No Copyright, kann man sich merken. Der Untertitel ist Vom Machtkampf der Kulturkonzerne um das Urheberrecht, eine Streitschrift eben. Aus dem Niederländischen übersetzt von Ilja Braun. Soweit. Wir hören gleich nochmal den Kollegen von der GEMA, weil es gibt noch einiges mehr zu sagen, denn die GEMA steht ja auch unter Kritik oder in der Kritik. Schönen Dank erstmal, Vera Linz.
Ja.
Das ist jetzt keine versuchte Kombination eines Musiktitels. Du bist ja so gestern mit meinem nächsten Gesprächspartner, denn er stand auch für mich für ein Interview zur Verfügung fürs Radio 1 Medienmagazin. Harald Heker, Vorstandschef der GEMA, der Gesellschaft, bei denen man sozusagen diese Musik, die ich ihm hier gerade nicht ganz ausgespielt habe, es fehlen noch 54 Sekunden, pardon, anmelden muss, damit die Künstler ihr Geld bekommen. Sie übernehmen sozusagen als Verwertungsgesellschaft die Rechte der Autoren und treiben das Geld ein. So kann man das vielleicht ganz salopp formulieren. Und ich fragte Harald Heker allerdings erstmal, wie er die Diskussion um das Urheberrecht versteht und was er aus seiner Perspektive dazu beitragen kann. Denn er ist ja derjenige, der schließlich mit Urhebern zu tun hat.
Die Position der GEMA ist, was die Nutzung von Urheberrechten im Internet anbelangt, ganz klar. Wir wollen keine Endverbraucher kriminalisieren, wir wollen keine Geschäfte mit Endverbrauchern, sondern wir wollen uns halten, wie auch schon in der analogen Welt an diejenigen, die mit der Nutzung von Musikwerken im Internet Geld verdienen. Mit denen wollen wir entsprechende Lizenzverträge schließen und dafür brauchen wir, da die Rechtslage in Deutschland nicht eindeutig sind, die Hilfe des Gesetzgebers. Und die ist dringend gefordert.
Nun ist ja bei Google der Vorwurf gar nicht so sehr, dass sie nicht wollen, sondern dass Google mit YouTube nicht genügend bezahlt. Also es geht um eine angemessene Bezahlung derjenigen, die sie vertreten. Wird man sich da auf kurze oder mittelfristige Sicht einigen können, was angemessen ist, oder brauchen sie tatsächlich die Hilfe anderer dafür?
Also die Position, die Google YouTube in unserem Rechtsstreit beim Landgericht Hamburg vertritt, ist ganz klar. YouTube argumentiert, dass sie nicht verantwortlich seien für die Inhalte, die fremde Uploader auf den YouTube-Server hochladen. Und diese Position ist für uns nicht akzeptabel. Und das ist für uns auch keine Grundlage, um dann letztendlich auch zu Vertragsabschlüssen mit YouTube zu kommen, sondern wir brauchen eine klare Rechtslage, dass aufgrund derer wir dann auch mit YouTube verhandeln und abschließen können.
Nun gibt es aber leider auch Probleme in der analogen Welt. Man hört immer, vielleicht können Sie das dementieren, von Kindergärten, die keine Kinderlieder mehr singen dürfen, wenn sie keine GEMA entrichten. Es gibt von Clubbesitzern Beispielrechnungen, dass sie demnächst 2.600% mehr bezahlen müssen, dass sie eine ganze Clubszene tot machen zum Beispiel. Was entgegnen Sie da?
Beide Behauptungen sind nachweislich falsch. Die GEMA kassiert nicht für das Singen von Liedern in Kindergärten. Das ist ein Thema, was vor etwa anderthalb Jahren durch die Presse geisterte, ist mittlerweile auch dadurch, dass niemand mehr darüber spricht, erledigt, weil es kein Thema war. Und was das Thema von Clubbesitzern anbelangt, auch hier ein ganz klares Dementi. Richtig ist, dass die GEMA einen neuen Tarif publiziert hat, der ab dem nächsten Jahr, ab dem Jahr 2013, neue Bedingungen für die Nutzung von Musik in Veranstaltungen schafft. Dieser Tarif wird dazu führen, dass insbesondere die kleinen und mittleren Veranstaltungen entlastet werden. Es wird also für 60% aller Veranstaltungen in Deutschland, die Musik nutzen, billiger mit der GEMA einen Vertrag zu schließen, während es für die Großveranstaltungen, also die großen Diskotheken, die 5000 Gäste an einem Abend durchschleusen und dafür 50 Euro Eintritt nehmen, für diese Großveranstalter wird es tatsächlich teurer. Dieser Tarif ist jetzt publiziert. Wir erwarten, dass die entsprechenden Berufsverbände mit uns Gesamtvertragsverhandlungen aufnehmen, um, wenn es in dem einen oder anderen Fall Härten geben sollte, diese dann auch abzufedern. Dazu sind sie selbstverständlich bereit.
Ganz kurze Nachfrage. Es wird auch immer kritisiert, dass Sie als Verwertungsgesellschaft Pauschalen in Clubs erheben, wo zum Beispiel Techno-Leute ihr eigenes Material spielen, was sie selber samplen, was sie selber kreieren, aber dann trotzdem, weil sie ein Club sind, an die GEMA Gebühren bezahlen müssen, weil sie unter dem Generalverdacht stehen, auch urheberrechtlich geschütztes Material, das Sie in Ihrer Verwertungsgesellschaft vertreten, entrichten müssen.
Auch diese Information ist, so wie Sie mir geben, schlicht falsch. Die GEMA kann nur und darf nur für diejenigen Musikwerke eine Lizenz verlangen, für die sie auch die Rechte hat. Und wenn uns ein rechter Nutzer nachweist, dass die Musik, die er spielt, nicht bei der GEMA eingebracht worden ist, dann kassiert die GEMA dafür auch nicht. Definitiv nicht.
Harald Heger, Vorstandsvorsitzender der GEMA. Und jetzt wird es ein bisschen komplex. Also Sie haben eben gehört, dass man nicht kassieren wird, wenn es denn eigenschöpferisches Material ist, was nicht durch die GEMA vertreten wird. Aber was ist, wenn Musiker ja Zitate in die Musik reinnehmen, also sozusagen samplen, wie hier in diesem Beispiel? Wir erinnern uns, Sabrina Setlur, Nur mir. Kommt einem irgendwie bekannt vor, ist tatsächlich Kraftwerk gesampelt? 1997 abgemischt in einer Fassung, da wurden 2 Sekunden, ein bisschen mehr als 2 Sekunden von Kraftwerk Metall auf Metall genommen. Also dieser Loop, der wurde dann ja unendlich durchgezogen. Und da gab es tatsächlich eine Gerichtsentscheidung, dass das unzulässig ist. Nun gibt es inzwischen, dass die Presseverlage ähnlich vertreten werden wollen, wie die GEMA die Musikindustrie vertritt oder die Autoren vertritt. Die Forderung, dass man auch Presse Verlage beteiligt an der Verwertung von Autorentexten, weil sie ja originäre Dinge herstellen, wie Zeitungen und Zeitschriften, mithilfe von Texten von Autoren. Soweit der Sachstand. Unter dem Leistungsschutzrecht-Label ist das hier sehr oft ventiliert worden im Radio 1 Medienmagazin. Und nun ist in dieser Woche endlich, nach, glaube 3 Jahren endlich, nun ein Entwurf über ein Leistungsschutzrecht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden von der Bundesjustizministerin. Und ich habe mal Jan Engelmann gefragt, Leiter des Bereichs Politik und Gesellschaft bei Wikimedia Deutschland, wie er diesen Entwurf einschätzt.
Der Gesetzgeber bezieht sich ausdrücklich auf die BGH-Entscheidung Metall auf Metall. Damals musste Moses Pelham sich dafür verantworten, dass er ein Kraftwerk-Sample benutzt hat, eingebaut hat in einen eigenen Track. Und der BGH hat damals festgestellt, ja, auch einzelne Tonfetzen sind für sich genommen schutzfähig und dadurch gebührenpflichtig. Mir und eigentlich auch allen anderen Beobachtungen ist die Übertragung auf den Bereich des Texts immer noch nicht klar. Denn was ist eigentlich damit gemeint, wenn man von kleinsten Teilen eines Textes ausgeht? Bestimmte Übernahmen sind einfach zitatrechtlich belegt. Bestimmte Übernahmen wie zum Beispiel Anreißer, also kurze Vorspende oder Überschriften haben für sich genommen gar keine Schutzfähigkeit. Das heißt, im allerschlimmsten Fall müssen wir davon ausgehen, dass einzelne Wörter oder Wortfolgen, die vorher keinen urheberrechtlichen Schutz genossen haben, plötzlich einen Schutz durch das gewerbliche Leistungsschutzrecht erfahren. Wie aber erfolgt der Nachweis, dass einzelne Wörter aus einem Presseerzeugnis stammen? Und wer trägt eigentlich dafür die Beweislast? Das heißt, es wird zu sehr kuriosen Bestimmungen und Recherchen vor Gerichten kommen, wo man sich überlegen muss, was ein Copy-and-Paste-Vorgang, wie der genau abgelaufen ist, wo eventuell was aus einer HTML-Code-Ebene in eine andere Form gebracht wurde oder umgekehrt. Das heißt, tatsächlich ist es schon auf der ganz basalsten Ebene des Schutzgegenstands nicht klar, was eigentlich gewollt ist.
Jan Engelmann, Leiter des Bereichs Politikgesellschaft bei Wikimedia Deutschland. Und fragen wir doch mal jemanden, der das mit angeregt hat, dass es ein Leistungsschutzrecht geben soll. Christoph Käse von der Axel Springer AG.
Der Entwurf, der jetzt zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger vorliegt, erfüllt in einigen Punkten nicht die Forderungen der Verlage, aber trotzdem halten wir ihn insgesamt für gelungen. Er verbessert die Rechtsposition der Verlage ganz deutlich und trägt dazu bei, einen fairen Interessensausgleich und faire Bedingungen im Internet zu schaffen. Gleichwohl muss man sagen, dass der Entwurf in einigen wichtigen Punkten deutlich hinter dem zurückbleibt, was wir als Verlage vorgeschlagen hatten. Um 2 Beispiele zu nennen, natürlich hatten wir eine Schutzfrist vorgeschlagen, die deutlich länger als 1 Jahr war, weil wir alle wissen, dass Texte im Internet nach dem berühmten Longtail-Effekt auch weitaus länger als 1 Jahr nutzbar sind. Der zweite Grund, das zweite Thema, das man anführen konnte, ist, dass die Nutzungsarten, die jetzt durch das Leistungsschutzrecht geschützt sind, beschränkt sind auf die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung. Das bedeutet also die Verbreitung, Weiterverbreitung im Internet nicht eingeschlossen, ist die klassische Kopie, die sich im Rechtsjargon Vervielfältigung und Verbreitung nennt, die ist jetzt ausdrücklich vom Leistungsschutzrecht nicht mit umfasst. Und damit bleibt das Leistungsschutzrecht für Presseverlage deutlich hinter dem zurück, was andere Leistungsschutzrechte beispielsweise für Musik und Film vorsehen.
Halten Sie die Abgrenzung zwischen Rechteinhabern und Nutzern für ausreichend? Also weil jetzt im Prinzip ja auch ich, wenn ich aus dem Springer Verlag etwas bloggen möchte, möglicherweise mit Ihnen in Verhandlung treten muss, ob ich das darf.
Die Abgrenzung gehört zu den Punkten, die gut gelungen sind. Es gibt 2 wichtige Abgrenzungen, die zu lösen waren. Das eine war die Abgrenzung zum Recht des Autoren. Die ist, wie wir finden, außergewöhnlich gut gelungen. Da gibt es aus unserer Sicht keinerlei Nachbesserungsbedarf. Die 2. Abgrenzung, was die Rechte des Nutzers angeht, halten wir ebenfalls für gelungen. Und das sage ich aus einem vielleicht übergeordneten Standpunkt, wenn ich den an der Stelle einmal einnehmen darf, weil es auch uns darum geht, dass Nutzerrechte gewahrt bleiben. Eins der wichtigsten Nutzerrechte ist das Recht auf Zitat. Das Recht auf Zitat wird ohne jede Einschränkung auch auf das Leistungsschutzrecht angewendet. Das bedeutet, dass jedermann weiter in vollem Umfang zitieren darf, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen und ohne mit dem Leistungsschutzrecht in Berührung zu kommen. Und das betrifft nicht nur das private Zitieren, also Zitieren in Blogs, die man privat betreibt, sondern das betrifft auch das Zitieren gewerblicher Nutzer. Also selbst wer mit seinem Internetangebot Geld verdient, darf, ohne mit dem Leistungsschutzrecht in Berührung zu kommen, weiter im vollen Umfang zitieren. Das haben wir immer vorgeschlagen und das findet sich hier jetzt auch wieder.
Christoph Käse von der Axel Springer AG. Dazu muss man sagen, das ist so komplex, dass man natürlich auch wieder unterschiedliche Meinungen dazu hört, dass es ja doch nicht so einfach sei zu zitieren oder dass man ja gar nicht weiß, wann ist man gewerblich. Ist Wikipedia zum Beispiel gewerblich oder nicht, nur weil alle halbe Jahre da mal Spendenaufrufe stattfinden? Also es ist noch ein sehr großer Rechtsstreit zu erwarten, wenn das Leistungsschutzrecht tatsächlich verabschiedet werden soll. Mehr dazu hören Sie im Podcast vom Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 16. Juni, also dieser hier. Aber jetzt erstmal ein Blick wieder voraus.
Radio 1, der Tipp.
Und im sich nun anschließenden Podcast-Bonustrack noch zwei Statements zum Thema Leistungsschutzrecht und im Anschluss eine Podiumsdiskussion zum Urheberrecht. Beginnen wird Markus Beckedahl von der digitalen Gesellschaft und netzpolitik.org und er bezieht sich auf einen Tweet, den Christoph Käse von Axel Springer AG schrieb, warum Blogger das Leistungsschutzrecht nicht fürchten sollten und sich sogar darauf freuen dürfen.
Ja, also ich habe auch von Herrn Käse seinen Blogpost gelesen, dass sich Blogger freuen sollten, mit der Begründung, dass er jetzt zukünftig unsere Erzeugnisse besser von anderen wiederverwertet werden kann. Also meine Artikel können auch heute schon von jedem Medium gekauft werden. Da reicht eine E-Mail und am besten noch ein Preisvorschlag, dann kann auch Springer meine Erzeugnisse bei sich wieder publizieren. Dafür brauche ich kein Leistungsschutzrecht. Also ich habe eher das Gefühl, dass mit einem Leistungsschutzrecht für Presseverlage alles zukünftig schlechter geregelt wird, weil im Moment habe ich relative Rechtssicherheit. Es ist eigentlich alles geklärt, wie das so mit dem Urheberrecht funktioniert. Ob das jetzt gut ist, das steht auf einem anderen Stern, aber ich kenne zumindest die Rechtslage. Und meine Befürchtung ist, dass bei einem neu geschaffenen Leistungsschutzrecht für Presseverlage erstmal viele Grenzen vor Gericht ausgetestet werden müssen und dass das wieder zu Lasten von Nutzerinnen, Bloggerinnen, generell Nutzern von sozialen Medien gehen wird, die sich meist dann nicht lange Gerichtsverfahren gegen große Medienkonzerne leisten können. Und das gefährdet die digitale Öffentlichkeit, die gerade am Entstehen ist.
Folgt Till Kreuzer, er ist Rechtsanwalt bzw. Partner von IE, dem Büro für informationsrechtliche Expertise.
Es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Erlaubnisse. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Wenn es so wäre, dass es irgendwo eine Verwertungsgesellschaft beispielsweise geben würde, wie die GEMA in der Musik oder die VG Wort für die Textbereiche, und die sagt, jeder, der sowas macht, der muss bei uns melden und muss dann irgendwie zahlen. Das wäre, ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es sich hierbei um so ein richtiges Monopolrecht handelt. Und das heißt immer, es gibt kein Opt-out-Prinzip, sondern ein Opt-in-Prinzip. Bevor ich etwas mache, muss ich fragen. Und wie verwalten das Verlage beispielsweise? Nehmen wir mal an, nach der Definition ist eben auch so ein Blog wie Spreeblick oder so, ist auch ein Presseverlag, wenn die das geltend machen wollten. Da müssten die halt mit allen potenziellen Nutzern irgendwie individuelle Verträge schließen, weil hier in diesem Gesetzesentwurf keine Regelung vorhanden ist, die sagen würde, das muss man irgendwie über eine Verwertungsgesellschaft machen. Wenn das tatsächlich so kommt, wird es praktisch die Folge haben, dass die großen Suchmaschinen und News-Aggregatoren die potenziell unter das Leistungsschutzrecht fallenden Handlungen einfach nicht mehr vornehmen. Das heißt, sie schmeißen die Inhalte von den großen Verlagen jedenfalls aus dem Index. Beziehungsweise Google News muss sich dann überlegen, ob das überhaupt noch lohnt, weil das ja der wesentliche Teil ist der Inhalte, die da verlinkt werden und auf die hingewiesen wird. Vielleicht machen die das auch ganz dicht. Und alle anderen, die werden dann damit rechnen können, dass es vermutlich, anders kann es nicht geklärt werden, massenhaft zu Gerichtsverfahren, vorhergehend zu Abmahnungen, Abmahnwellen und sowas kommt, um irgendwann mal zu klären, wer ist eigentlich Nutzer und wer ist Rechteinhaber und wie muss da was wofür bezahlt werden.
Die restliche verbleibende Podcast-Bonus-Track-Zeit wird gefüllt mit einer Podiumsdiskussion, die der VPRT, der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V., in dieser Woche veranstaltet hat. Sie trägt den Titel im Spannungsverhältnis zwischen Nutzern, Kreativen Urheberinnen und Verwertern. Wie sieht eine zukunftsfähige Reform des Urheberrechts aus? Sie hören die Podiumsteilnehmer Dr. Peter Tauber, Mitglied der Internet-Enquete-Kommission von der CDU. Dann auf dem Podium ebenfalls Dr. Harald Heker, der Vorstandsvorsitzende der GEMA. Dann hören Sie Eva-Maria Michel, stellvertretende Intendantin und Justiziarin des Westdeutschen Rundfunks. Nadja Hirsch, medienpolitische Sprecherin der FDP im Europäischen Parlament. Konrad Fritsch, er ist CEO von TEPTV. Lars Klingbeil, Mitglied des Bundestags und netzpolitischer Sprecher der SPD. Und moderiert wird das Panel von Dr. Christian Stöcker. Er ist Ressortleiter Netzwelt von Spiegel Online.
So, jetzt haben wir sozusagen die ganze Politik hier versammelt. Zum Abschluss, Herr Tauber. Sie sind ja unter anderem Gründungsmitglied und Sprecher des netzpolitischen Vereins CNetz und gehören auch der Initiative Freies Urheberrecht an in der Union. Wie finden Sie denn die Vorschläge, die Ihr Kollege Krings gemacht hat? Ist damit schon alles geregelt, so wie Sie sich das vorstellen?
Fragen Sie mich jetzt als... Müsste eigentlich ansagen.
Ich frage Peter Tauber.
Peter Tauber, okay. Ja. Ach, das ist ja eine ganz luxuriöse Situation. also die Initiative heißt Faires Urheberrecht, nicht Freies Urheberrecht.
Habe ich Freies, Entschuldigung, Versprecher.
Da legen wir großen Wert drauf, weil das eine Prämisse ist, die auch das CNetz sich auf die Fahnen geschrieben hat, als wir gesagt haben, wir wollen einen bürgerlichen netzpolitischen Verein gründen. Unser Interesse ist es, einen Ausgleich herzustellen zwischen allen, wie sagt man auf Neudeutsch, Playern. Also denen, die etwas schaffen, den Kulturschaffenden, denen, die helfen, dass das die Menschen erreicht und denen, die diese Angebote nutzen wollen. Und der Begriff fair, den wir aus dem Sport kennen, umschreibt das sehr gut. Auf das Papier, was die Fraktion am Anfang der Woche vorgestellt hat, ist jetzt in der Debatte ja nur ganz kurz Bezug genommen worden. Das hat der Günter Krings zusammen mit dem Michael Kretschmer, der auch Sprecher des AK Netzpolitik der CDU Deutschlands ist, vorgestellt. Und in der Tat ist es so, dass es schön ist, dass es da viele Positionen gibt, wo der Kollege Krings durchaus sich bewegt hat im Vergleich zu Positionen, die er in der Vergangenheit hatte. Und in der Volkspartei ist es so, dass man sich selber dann auch bewegt, sodass ich da ganz frohen Mutes bin, dass die Union da einen guten Aufschlag gemacht hat. Und ja, um die Frage abschließend zu beantworten, ich habe da große Gemeinsamkeiten mit dem Günter Krings.
Okay. Sie haben gestern aber noch geblockt, es gäbe noch einige Punkte, über die wir noch einmal sprechen müssen. Welche wären das denn?
Ja, darüber reden wir dann erstmal. Aber da reden wir erstmal intern.
Okay, verraten Sie uns nicht. Herr Klingbeil, Sie haben auch ein Propositionspapier zum Urheberrecht vorgelegt. Jetzt haben Sie das von Herrn Krings zweifellos gelesen. Sind Sie jetzt langsam schon wieder einer Meinung, SPD und Union? Ist da noch großer Unterschied? Wo sind die Punkte, wo Sie sich noch unterscheiden?
Ja, es gibt schon Differenzen, wobei ich auch das Papier gestern in den Medien positiv kommentiert habe. Ich glaube, das ist für die CDU ein großer Schritt. Mehr Tauber, weniger Krings an der Stelle. Das ist sozusagen aus meiner Sicht... aus meiner Sicht ist das in der Tat gut, dass die Debatte sich da bewegt, weil ich glaube, wir brauchen vor allem eins. Wir brauchen jetzt eine Versachlichung, eine Diskussion. Also das Thema ist sehr stark emotionalisiert worden in den letzten Monaten, auch zu Recht. Ich finde es gut, dass sich da viele eingeschaltet haben, auch die Urheber sich jetzt verstärkt zu Wort melden. Aber wir müssen in der Tat gucken, wie wir die Debatte wieder versachlichen können. Das wird nur über den Interessensausgleich aller drei Akteure gehen. Da sind wir beieinander. Dann geht es allerdings um Detailfragen. Also bei der Frage Rechtsdurchsetzung, da sind noch Instrumente drin, die bei der CDU angedacht werden, die ich ablehne.
Zum Beispiel Warnmodelle? Naja,
genau, Warnhinweise. Es wird von, das muss mir Peter nochmal erklären, es wird von gesetzlichen Netzsperren, die ausgeschlossen werden sollen, geredet. Da frage ich mich dann, geht das vielleicht in Richtung private Netzsperren? Also reden wir wieder davon, dass Provider eine spezielle Aufgabe bekommen in diesem ganzen Bereich. Da haben wir als SPD gesagt, das lehnen wir klar ab. Auch das Leistungsschutzrecht steht ja leider wieder drin, das lehnen wir auch ab. Aber wenn die CDU weiter in diese Richtung marschiert, dann sind sie bald bei uns.
Die große Koalition der Netzpolitik.
So war das nicht gemeint.
Ja. Frau Hirsch, das übrigens, Sie erleben hier gerade was die Kollegen aus den Berliner Parteien alle schon wissen, nämlich dass sich die jungen Netzpolitiker in den Parteien oft miteinander blendend verstehen und manchmal sogar besser als mit ihren eigenen Parteifreunden. Frau Hirsch, wo unterscheiden sich die Positionen der FDP denn von denen der Union und der SPD?
Also ich denke, es sind im Moment die Diskussionsprozesse im Laufen. Und wenn man auch, ich bin ja aus dem Europäischen Parlament, wenn man sich hier die Diskussionen anschaut, sind sie auch noch durchaus sehr grundsätzlich. Also ich kann Ihnen da übereinstimmen, auch dass zum Beispiel in Brüssel natürlich die Personen, die stärker in der Netzpolitik aktiv sind, sich oft in ähnlichere Positionen haben als die Kolleginnen und Kollegen, die in dem anderen Bereich, zum Beispiel Wirtschaftsbereich, tätig sind. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es eine Diskussion, die man im Moment führt, auch auf europäischer Ebene, wobei es nicht nur also so ein deutsches Thema, ein europäisches Thema ist. Wir sehen auch in den USA, dass es ein heißes Thema ist. Also insofern ist es weniger meines Erachtens wirklich ein Thema, das zwischen den einzelnen Parteien sich so aufspaltet, als vielmehr die Herangehensweise an dieses Thema. Also will heißen, wo sieht man denn auch, der eine Punkt ist, welche Versäumnisse der Vergangenheit müssen aufgearbeitet werden. Da ist natürlich eine Diskussion, ist das aktuelle Urheberrecht, auch zum Beispiel jetzt in Deutschland, immer noch also passend für die aktuelle Situation in der Netzpolitik. Da sind sicherlich Punkte, wo man darüber diskutieren muss, wobei ich ja heute auch gehört habe, dass sich eigentlich wieder alle darin einig sind, dass der Urheber selbst faires Entgelt bekommen sollte. Also insofern, in der Hinsicht sind gar nicht diese großen Diskussionen. Ich glaube, der wirklich große Unterschied ist dann bei den einzelnen Maßnahmen, bei den konkreten Vorschlägen, wie denn das umgesetzt wird. Und das ist zum Beispiel für uns natürlich schon ein Punkt, dass wir als Liberale sagen, zum Beispiel eine komplette Netzsperrung, einen Internetanschluss zu kappen, das ist für uns zum Beispiel nicht akzeptabel, weil das einfach im Verhältnis, also über die Maße geht. Also das sind dann die einzelnen Punkte, in denen man durchaus nochmal diskutieren muss. Auf der anderen Seite im Leistungsschutzrecht muss man zum Beispiel sagen, hat durchaus eine gewisse Sinnhaftigkeit, auch im Vergleich zu den anderen Akteuren, die ja auch ähnliches Leistungsschutzrecht genießen. Also ich glaube, die wirkliche Diskussion wird bei den einzelnen Punkten letztendlich geführt werden müssen. Mhm.
Ihre Ministerin, es tut mir leid, dass Sie da jetzt haftbar gemacht werden, aber Sie sind nun mal die Vertreterin der FDP auf diesem Podium, ist heute schon mehrmals sehr gescholten worden bei dieser Veranstaltung. Unter anderem dafür, dass es noch keinen Vorschlag für eine dritte Urheberrechtsreform gibt. Ich glaube, was die einzelnen Akteure, die heute hier vertreten sind, sich von diesem dritten Schritt versprechen, ist sehr unterschiedlich. Aber der Konsens herrscht darüber, dass man unzufrieden damit ist, dass nichts passiert ist. Woran liegt das denn?
Also ich kann jetzt nicht für das Justizministerium sprechen, aber ich denke, ähnliches Vorgehen haben wir im Moment auch bei der Europäischen Kommission. Wir warten seit einem Dreivierteljahr auf Vorschläge zu IPRED, also zu Intellectual Property Rights, zur Enforcement Directive. Wir warten auf die Verwertungsgesellschaften. Also es ist sozusagen auch hier wieder nicht ein spezielles Problem im Bundesjustizministerium. Der Punkt ist, glaube ich, viel mehr, und das hat vor allem auch ACTA meines Erachtens gezeigt, dass hier eine gesellschaftliche Diskussion losgetreten worden ist, die jetzt in einem sehr, sehr breiten Umfang jetzt erst angefangen wird zu diskutieren. Also die Player, die es betrifft, die diskutieren das schon lange, sehr verhärtet. Aber diese große gesellschaftliche Diskussion, auch jetzt hier in den ganzen Medien, wo man jetzt auch wirklich mit jungen Leuten, mit 15, 16 auch drüber spricht, die ist jetzt erst losgetreten worden. Und insofern ist es meines Erachtens schon auch richtig zu schauen, in welche Richtung kann man denn gehen. Es soll, wie schon gesagt, ja nicht nur die Probleme der Vergangenheit gelöst werden, sondern man sollte, wenn man schon einen Gesetzgebungsprozess jetzt in Gang setzt, auch versuchen, zumindest einen Vorschlag vorzulegen, der nicht innerhalb von ein, zwei Jahren wieder überholt ist. Also das ist auch ein ganz zentraler Aspekt.
Herr Dr. Hicker, Stichwort Europa, das ist ja ein Bereich, in dem Sie sich jetzt tummeln müssen. Sie reden mit den internationalen Verwertungsgesellschaften. Haben Sie denn, wenn Sie jetzt hier, ich glaube, Sie waren nicht den ganzen Tag da, aber wenn Sie sich so die Diskussionen anhören, die so laufen in dem Bereich, schütteln Sie manchmal den Kopf und denken Sie sich, redet ihr nur, dass im Endeffekt wird das eh alles aus Brüssel und Straßburg geregelt?
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Wir sind natürlich todunglücklich darüber, dass in Deutschland überhaupt nichts passiert ist, was den Schutz der Urheberrechte anbelangt. Und in Brüssel passiert auch nicht allzu viel. Man muss vielleicht aber ein bisschen mehr Verständnis für die Brüsseler haben. Dort gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, andere Abstimmungsmodalitäten. Aber selbst unter diesen Bedingungen ist Brüssel doch ab und zu in der Lage, etwas zu liefern, worauf wir hier in Deutschland von der Bundesregierung bis heute im Grunde vergeblich warten. Also Brüssel liefert eine Enforcement-Richtlinie, Deutschland setzt sie nicht um. Brüssel verhandelt ein ACTA-Abkommen, Deutschland lehnt die Ratifizierung ab. Also hier gibt es schon unterschiedliche Welten,
wobei uns natürlich keine glücklich macht.
Was würden Sie sich denn A von der Bundesregierung und B von Brüssel wünschen? Das habe ich jetzt heute schon sehr viele Leute gefragt, aber von Ihrer Antwort interessiert mich sehr.
Also die Wünsche der GEMA sind relativ einfach und ziemlich oft kommuniziert worden. Zum einen wollen wir, dass endlich der dritte Korb, der ja endlos durchverhandelt und durchgekaut worden ist, dessen Themen feststehen, endlich ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird, weil es darin Bestimmungen gibt, die die Urheber dringend brauchen.
Also, konkretisieren Sie das mal. Was ist da für Sie wichtig? Also da gibt's ja.
Ja, ich will jetzt nicht für unsere Zuhörer zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben bei der privaten Vervielfältigung zum Beispiel einen völligen Zusammenbruch der Vergütung durch den zweiten Korb. Die Urheber, und zwar sämtliche Urheber, nicht nur die Mitglieder der GEMA, die bei der privaten Vervielfältigung bis zum Inkrafttreten des zweiten Korbs noch Einnahmen von etwa 160 Millionen Euro aus der privaten Vervielfältigung hatten, haben seit Inkrafttreten des dritten Korbs nichts aus dieser Einnahmequelle bekommen, weil sich der zweite Korb und seine entsprechenden Regelungen als in der Praxis untauglich erwiesen haben. Hier brauchen wir dringend Korrekturen. Die sind auch im Grunde mit dem Bundesjustizministerium durchgesprochen, aber sie werden halt nicht eingebracht.
Wie müssten die aussehen, diese Korrekturen?
Also was da ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Baustein, dass wenn wir mit der Geräteindustrie verhandeln über zum Beispiel, wie hoch ist die Abgabe für PCs, die zum Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke bestimmt sind, da gibt es keine Hinterlegungspflicht, wie in anderen Bereichen des Urheberrechtsgesetzes. Die Industrie muss nicht hinterlegen, also gibt es keinen Handlungsdruck, also gibt es keine Einigung. Folglich gibt es kein Geld für die Urheber. Und das haben wir bereits seit 5 Jahren, diesen Zustand. Und der ist einfach nicht länger hinnehmbar. Das ist nur ein Beispiel. Das hat gar nichts mit Internet zu tun. Das sind ganz praktische Dinge, die einfach nicht geschehen. Und darauf warten die Urheber. Und großes Unverständnis herrscht, dass eben selbst das nicht passiert. Einfaches gesetzgeberisches Handwerk für einen eindeutig von allen erkannten Missstand. Das Zweite ist, und in dieser Veranstaltung ist ja sehr viel über Urheberrecht geredet worden, wie können wir das Thema Internetpiraterie im weitesten Sinne in den Griff kriegen. Auch hier wollen wir kein neues Urheberrecht. Das Urheberrecht, was wir haben, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es muss an einigen Stellen korrigiert werden und es muss da, wo es um die Haftung der Provider geht, weiterentwickelt werden. Nicht im Urheberrechtsgesetz, sondern im deutschen Telemediengesetz. Da haben wir eine Bestimmung, ein Haftungsprivileg für Provider, was in der Mitte der 90er Jahre mal geschaffen wurde als Förderhilfe für die Unternehmen, die damals die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Das heißt, dass derjenige, der Speicherplatz für Dritte zur Verfügung stellt, nicht haftet. Das macht doch absolut Sinn. Da sind insbesondere die Telekoms und Telekom-ähnliche Einrichtungen gemeint worden. Mittlerweile berufen sich aber auch die YouTubes dieser Welt auf dieses Haftungsprivileg und sagen, wir stellen ja nur Speicherplatz zur Verfügung. Tun sie aber nicht. Sie stellen zwar Speicherplatz zur Verfügung für die fremden Uploader, gleichzeitig machen sie aber daraus einen Marktplatz für illegal hochkopierte, urheberrechtlich geschützte Werke. Und sie machen diese geschützten Werke dann anschließend der Öffentlichkeit zugänglich und anschließend verdienen sie mit der Werbung, die sie dahinterlegen, einen unglaublichen Haufen Geld. Und davon sehen die Urheber nichts, weil die Uploader durch die YouTubes dieser Welt anonymisiert werden und YouTube und ähnliche Geschäftsmodelle sich zurücklehnen und sich auf das Haftungsprivileg berufen. Damit schauen die Urheber buchstäblich in die Röhre und diesen Missstand, diesen offenkundigen Missstand, den könnte man durch eine sehr leichte Korrektur des Telemediengesetzes abändern und dann wäre die Haftung solcher Host-Provider da und dann könnte zum Beispiel auch die GEMA, genauso wie sie mit anderen Nutzern Verträge abschließt, dann auch verhandeln. Bestes Beispiel sind die Rundfunkanstalten, die Fernsehanstalten, mit denen die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften seit Jahrzehnten ganz normale Lizenzverträge schließen.
Ja, wobei, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist es ja so, dass Sie tatsächlich mit der GEMA darüber, mit YouTube darüber reden, dass da bezahlt wird. Sie können sich nur nicht darüber einigen, wie viel, oder? Sehe ich das falsch?
Soweit wir die Position von YouTube verstehen, dazu ist YouTube natürlich wesentlich besser berufen als ich, beruft sich ja YouTube grundsätzlich darauf, dass sie überhaupt nicht verantwortlich sind. Und wenn sie sich überhaupt mit der GEMA an den Tisch setzt, dann nur, weil sie so nett sind. Eine Haftung für das, was auf den Servern von YouTube passiert, das lehnen die natürlich rundheraus ab.
Herr Fritsch, nun ist ja Ihr Geschäftsmodell eigentlich so ein bisschen so ähnlich auf den ersten Blick. Können Sie die Sorgen von Herrn Heger verstehen oder verstehen Sie eher YouTube?
Nee, ich finde.
Oder erklären Sie vielleicht ganz kurz mal, was Tape-TV eigentlich ist, damit, weil das weiß vielleicht
ja, nicht. Ja, weil der erste sitzt. Blick, der scheint Ihnen da zu trüben. Sie sollten öfter mal draufgehen. Mhm. Ich glaube, das ist das Grundproblem, das haben wir eben auch gemerkt, ich war ja froh, dass iTunes richtig ausgesprochen wurde. Ich glaube, dass Leute, die online leben, heute eine komplett andere Nutzung von Content haben. Und wir stehen da eigentlich auf der Seite der GEMA und den Urhebern und nicht auf der Seite von YouTube, die mit Urheberrecht groß geworden sind. Wenn man sich die Top Ten bei YouTube anguckt, das ist Musik, damit sind die groß geworden. Das ist ja nicht nur, dass sie damit in Werbung viel Geld verdienen. Viel zu wenig natürlich, weil sie keinen Fokus, sie haben Fokuswachstum gehabt, sondern dass sie natürlich schon erfolgreich verkauft wurden an Google und Google langfristig natürlich eine Dominanz damit hat. Das heißt, was macht Tape-TV? Wir haben gesagt, okay, das alte Fernsehen mit dem terrestrischen Signal, was einen Content zum gleichen Zeitpunkt senden kann, das geht nicht mehr für Musik. Es gibt so viel Musik und wir alle hier im Raum mögen andere Musik. Wie wäre denn ein Sender, wenn alle den Sender gucken, aber jeder guckt was anderes? Das ist Tape. Alle gucken Tape, jeder guckt was anderes und zwar das, was er will, ohne dass er weiß, was er sucht, ohne dass er weiß, was er will. Weil wenn ich jetzt frage, was ist denn Ihre Lieblingsmusik, dann sagen Sie, pff, Entertainment bedeutet, dass ich entertained werde. Das heißt, deine Musik findet dich. Wir haben einmal das Netz umgedreht. Das hört sich ein bisschen absurd an und ist es auch, weil in dem Augenblick sich die gesamte Publisher-Logik ändert. Also YouTube on Demand ist vielleicht 10, 8, 6% von uns. Die Leute wollen gar nicht das immer hören, was sie schon kennen. Deswegen freut man sich, dass man so einen Radiosender hat, die überraschen einen jeden Morgen. Jetzt schaltet diesen Radiosender aber nicht jeder ein. Also wenn sie 100% Einschaltquote hätten, würden sie sich freuen. Das ist die Idee. Also wir decken alle Musik ab und jeder findet eigentlich seine Musik, besser gesagt, seine Musik findet einen. Das heißt, wir pushen extrem viel, aber wir stellen nur das auf den Tisch, was der auch will. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Restaurant, der Kellner stellt was hin, die sagen, perfekt, genau das wollte ich habe es aber nicht gewusst. Das ist das, was wir liefern den perfekten Soundtrack für diesen Moment. Das ist das, was wir tun. Die Nutzungsart ist aber elementar anders. Also wir haben auf der einen Seite die alte TV-Nutzungsart, anmachen und freuen, und auf der anderen Seite On-Demand YouTube. Sie suchen. Dazwischen ist eine vielfältige Nutzungsart. Also ich zum Beispiel gucke sehr viel Social, also die Kuration über Facebook. Ich sehe, was mein Freund mir gerade empfiehlt. Was guckt denn der gerade? Klickt drauf und gehe dann über eine Empfehlung. Das ist gar kein hartes On-Demand mehr. Das bedeutet, dass mir Dinge empfohlen werden, die ich gar nicht kenne. Das heißt, dass wir das, was die Musikindustrie wieder will, und da sind wir nicht nur auf der Seite der Urheber, und nicht nur auf der Seite der GEMA, sondern die Musiker lieben uns inzwischen. Also Materia, Goldstatus, bam, hochgeballert. Der sitzt heute bei uns in der Botschaft, guckt mit uns gemeinsam Fußball und wir machen eine interaktive Show, wo man den Fernseher nicht sieht, weil wir keine Fußballrechte haben. Aber der guckt mit uns zusammen Fußball. Auf dem Second Screen sehen Sie Ihren Fußballstar, der ja auch Fußballer ist, Materia. Der guckt, kommentiert und wir haben so ein Second Screen-Dings. Kostet 1.000 Euro, werden wahrscheinlich 70.000 Leute zugucken.
Und womit verdienen Sie Ihr Geld?
Mit Werbung. Mhm.
Das heißt, die Industrie freut sich, weil sie für sie Promotion machen, wenn ich das richtig verstehe?
Ja? Die Industrie, also, welche meinen Sie jetzt genau?
Die Plattenindustrie?
Ja, die Plattenindustrie hat im ersten Schritt gesagt, ja, könnt ihr von uns, also wir waren digitaler Verwerter, wir haben sozusagen Lizenzverträge geschlossen. Inzwischen ist es so, dass wir gemeinsam mit der Industrie, wir produzieren noch sehr viel, wir produzieren haben 100 Dachkonzerte letztes Jahr produziert, interaktive Live-Shows zusammen mit dem ZDF Kultur und. Das heißt, wir ist so ein bisschen ein bipolares Verhältnis. Auf der einen Seite sind wir ganz normal, leben wir davon, dass Künstler gute Werke erstellen. Auf der anderen Seite erstellen wir gemeinsam mit Künstlern gute Werke und pushen die dann nach draußen in den Äther und danach kriegen die Künstler dann mal Gold.
Die Frage ist, die ich mir so ein bisschen stelle, Frau Michel, Sie kommen jetzt sozusagen aus einer völlig anderen Ecke. Können Sie sich vorstellen, dass man so in Zukunft Medienkonsum ganz generell organisiert und finanziert oder fehlt daran was?
Also ich vorstellen kann man sich prinzipiell alles, ja. Nur die Erfahrung einfach und die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, dass Nutzer auch immer wieder sehr gerne auf professionelle Anbieter und Aggregatoren von Inhalten zurückgreifen, weil die einfach auch eine Empfehlung haben. Also,
da sind wir nicht, oder was? Da sind wir nicht.
Doch, sicherlich, aber in einer ganz anderen Art. Sie sind eben für eine ganz spezielle, für Musik, ja. Wir haben ja zum Beispiel als Rundfunkanstalten einen wesentlich breiteren Auftrag und decken eine wesentlich breitere Palette von Inhalten ab. Und ich glaube, dass Nutzer nach wie vor auch solche Angebote in Zukunft suchen werden und auch schätzen. ist ja auch ganz interessant, dass wenn Sie schauen, selbst unter den jungen Leuten, es nimmt ja nicht mal die lineare Nutzung ab. Also das finde ich ja sehr interessant. Aber wir haben ja regelmäßig auch durch die Medienforschung Zahlen und wir wissen, dass sehr, sehr viele, auch gerade der jüngeren Zuschauer und Nutzer, die gucken nach wie vor Fernsehen, lineares Fernsehen. Es ist zwar sehr viele, gehen parallel dann auch noch, oft auch über eine Zweitnutzung ins Netz, aber ganz, ganz viele sind eben nach wie vor auch linear unterwegs und gucken ganz einfach und zappen wie alle anderen, wie wir das schon seit Jahren tun, durch die Programme.
Also nicht, dass man dich falsch versteht. Wir werden einen Relaunch machen. Wir haben ein lineares Programm. Ich bin ein großer Fan von. Ich liebe Glotzen. Ich setze mich gerne abends hin, mach an. Manchmal ist halt so, dass ich mich dann so ein bisschen nach dem Fernseher richten muss und in der Programmzeit versuchen, wann kommt denn wo was. Und das lösen ja inzwischen sehr viele Anbieter. Und ich glaube, da werden sich auch die Öffentlich-Rechtlichen bewegen. Deswegen arbeiten wir gerade mit ARD, mit ZDF. Wir wollen mit ARD auch zusammenarbeiten. Es geht dazu, dass natürlich die Interaktivität dann großen, aber diese Kuration von jemandem, der Ahnung hat, ist ganz, ganz wichtig, weil man will nicht immer Arbeit haben, wenn man Fernsehen guckt. Einfach mal anschalten und schön.
Genau.
Frau Mehl, noch eine Nachfrage. Herr Schlimmer hat jetzt hier vorhin das, die in den freien Austausch von Kultur gepriesen. Das klingt ja eigentlich von dem Ideal eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks gar nicht so weit entfernt. Gleichzeitig sind Sie aber dieser deutschen Content-Allianz beigetreten. Warum eigentlich? Im Grunde könnten Sie doch froh sein, wenn sich Ihre Inhalte auf welchem Weg auch immer so weit wie möglich verbreiten, denn bezahlt sind Sie ja schon.
Ja, also natürlich sind wir erstmal öffentlich-rechtlich finanziert, das ist völlig richtig, aber es ist bei weitem nicht so. Wir müssen uns ja auch ins Urheberrecht halten, dass damit im Prinzip jede Nutzung im Netz schon bezahlt ist. Es ist eben mitnichten so, dass wir unsere Inhalte einfach jetzt frei, so zum Beispiel für alle Bildungseinrichtungen oder es ging ja noch weiter, für alle nicht kommerziellen Einrichtungen zur Verfügung stellen können. Wir müssen ja für uns erstmal von den Urhebern die Rechte erwerben. Und wir erwerben die Rechte erstmal für unsere eigenen Zwecke. Wir sind Rundfunkveranstalter und erwerben sie für Rundfunkzwecke. Also, dass wir senden dürfen, dass wir verbreiten dürfen. Wir erwerben sie momentan nicht, außer über die Ausnahmetatbestände, die das Urheberrecht ohnehin schon vorsieht, für sämtliche nicht kommerziellen Einrichtungen, die es in der Bundesrepublik gibt. Da bräuchte es dann, wenn das der Gesetzgeber will, dann braucht es dazu eine klare urheberrechtliche Regelung. Aber wir haben insofern eben keine Total-Buy-Out-Tarifverträge oder andere Verträge, dass uns die Urheber sozusagen jegliche Nutzung einräumen. Wir müssen immer, wenn neue Nutzungsarten kommen, wie alle anderen auch, die hier sitzen zum Teil, wir müssen eben uns dann die Rechte, die wir für neue Angebote brauchen, die müssen wir uns beschaffen. Da müssen wir zu den Urhebern gehen, da müssen wir verhandeln, da müssen wir zu den Verwertungsgesellschaften gehen, müssen uns die Rechte einräumen lassen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht immer ein einfaches Geschäft. Also wir dürfen zum Beispiel heute, um ein ganz klassisches Beispiel zu nehmen, ich rede jetzt nicht über die GEMA, sondern ich rede über die Leistungsschutzrechte der Industrietonträger. Wir dürfen heute in unseren audiovisuellen Produktionen für den Online-Bereich, also nicht für die Sendung, aber für den Online-Bereich, Musik in wirklich nur streng definiertem Umfang und auch nur auf unseren eigenen Plattformen nutzen. Wir können diese Inhalte also nicht immer dann, wenn Hintergrundmusik drin ist, dürfen wir die Inhalte, wir dürfen die auf unseren Plattformen, in unseren Mediatheken verbreiten. Wenn aber jetzt andere kommen und sagen, wir würden eure Mediathek gerne spiegeln, also zum Beispiel IPTV-Anbieter oder ähnliche, dann könnten wir diese Inhalte nicht anbieten, weil das sind sogenannte Drittplattformen. Für diese Drittplattform hat uns die GVL bis heute nicht die Rechte eingeräumt.
Also das heißt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Sie würden eigentlich gerne, aber Ihnen sind durch die Verwertungsgesellschaften die Hände gebunden.
Nicht nur durch die Verwertungsgesellschaften, das möchte ich gar nicht sagen. Was wir ja ganz zentral fordern, und zwar schon sehr lange, dass wir unser Lizenzierungssystem, dass wir das vereinfachen müssen, dass es uns in Zukunft oder denen, die unsere Inhalte anbieten wollen auf Drittplattformen, dass denen möglich wird, über einfache Lösungen, und da bieten Verwertungsgesellschaften einfache Lösungen, die Rechte dort zu erwerben. Dazu braucht man aber erstmal den gesetzlichen Rahmen.
da wird jetzt gerade auf europäischer Ebene drüber nachgedacht, diesen Rahmen zu schaffen. Aber wenn ich die Diskussion jetzt schon im Anlaufen so verfolge, bin ich da nicht sehr optimistisch. Dafür bräuchte man erstmal den gesetzlichen Rahmen, dass die Akteure, die da im Feld sind, dann aus diesem Rahmen die entsprechenden sinnvollen Modelle schneidern könnten. Also wir bräuchten ganz klar, wir bieten ja massenhaft Produkte an. Wir brauchen ganz klar ein One-Stop-Shop-Prinzip. Wir müssen zu einer Verwertungsgesellschaft hingehen können und müssen dort Rechte-Repertoire einkaufen können. Wir können uns es unmöglich leisten, zu einzelnen Urhebern hinzugehen. Das können wir mal in Ausnahmefällen machen, aber das ist nicht das Massengeschäft, was wir machen können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir zu Verwertungsgesellschaften oder aber anderen Rechteinhaberverbänden gehen können, dass wir dort Lizenzen erwerben können oder aber auch andere, die unsere Inhalte gern nutzen wollen, dass sie diese Verwertungsgesellschaften oder Verbände würden dann ihrerseits wieder die Beteiligung der Urheber besorgen. Die Urheber sollen ja nicht leer ausgehen. Die würden die Verteilung an die Urheber übernehmen. Und damit könnte man mit ganz simplen Methoden, sage ich mal, jedenfalls legale Inhalte im Netz in weitaus größerem Umfang, als es heute der Fall ist, anbieten.
Das ist interessant. Also das ist jetzt, geht mal ganz weg von der Idee, wir müssen vor allem die Tauschbörsen bekämpfen, sondern es geht eher um Ausreichende. Wir hatten bei uns beim Spiegel Online letzte Woche einen Gastbeitrag von dem Juraprofessor Axel Metzger, der sagt, er versteht gar nicht, dass die Piraten immer so mit der GEMA über Kreuz liegen. Die sind doch eigentlich natürliche Verbündete. Mit dem Gedanken, was Sie da tun, ist ja schon eine Art von Weiterreichung an Urheber, die gar nicht so weit entfernt ist von manchen Modellen, die die Piraten favorisieren. Würden Sie sich denn zutrauen, wir weiten das jetzt noch ein bisschen aus, wir sammeln noch mehr Rechte ein, wir sammeln noch mehr Geld ein und verteilen das dann um? Kann das die GEMA machen? Ist die GEMA die Kultur-Flatrate für Deutschland?
Wir würden natürlich gerne alles tun, um möglichst viele Rechte zu haben, um sie dann im Sinne dieses One-Stop-Shops den großen Nutzern, sei es den Sendeanstalten, sei es anderen Nutzern, auch YouTube, anbieten zu können. Je mehr Rechte wir haben, umso mehr können wir anbieten und umso attraktiver sind wir natürlich für unsere Kunden, für unsere Nutzer, die unser Repertoire dann erwerben. Wir haben aber eben, wenn wir über Internetdienste sprechen, ein Problem mit unseren Kunden, weil manche Kunden sich einfach das Repertoire nehmen, es nutzen, ohne dafür zu bezahlen und die Verwertungsgesellschaften aufgrund der Rechtslage in Deutschland kein Verbotsrecht haben. Das heißt, wir können diese Dienste nicht auf Schadensersatz oder auf Unterlassung verklagen, sondern wir müssen zur Schiedsstelle ziehen und auf angemessene Vergütung uns beziehen, um dann möglicherweise zu unserem Geld zu kommen. Das ist also das eine Problem. Das andere ist, dass natürlich insbesondere aus Amerika, die sich den Salat in Europa seit Jahren mit steigendem Missfallen anschauen, insbesondere die großen Major Publisher sagen, also wenn die Europäer das nicht in den Griff kriegen, dann machen wir das eben selbst. Und 2006 hat die Europäische Kommission diese Major Publisher, die ganz großen Rechteinhaber, Universal, EMI, Warner und wie sie alle heißen, durch eine Empfehlung auch noch ermutigt, zu sagen, dann nehmt doch eure Rechte selber in die Hand. Mit der Folge, dass alle diese Major Publisher ihre Rechte aus allen europäischen Verwertungsgesellschaften abgezogen haben. Das heißt, auch die GEMA hat diese Rechte nicht mehr. Sie waren weg und damit waren 70% des Weltrepertoires, angloamerikanisches Repertoire, waren weg. Und dann fragen uns natürlich unsere Nutzer, ja, liebe GEMA, was ist denn jetzt? Wenn ihr die Rechte nicht mehr habt, dann brauchen wir euch auch nicht mehr zu bezahlen. Das heißt, es wurde dann im Wege von Versteigerungen dieses angloamerikanische Repertoire allen 27 Verwertungsgesellschaften in Europa wieder angeboten. Und dann hat die GEMA das große Glück oder die Fähigkeit gehabt, von den 4 großen Major-Repertoires 2 wenigstens wieder nach Deutschland zu holen. Allerdings unter der Bedingung der Major Publisher, ihr müsst es aber dann für ganz Europa machen. Weil wir wollen nicht mehr mit 27 Verwertungsgesellschaften rummachen, wir wollen dann nur noch mit einer, nämlich mit der GEMA. Und damit kamen wir sofort an den Grenzbereich des deutschen Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Darf die GEMA das überhaupt? Darf sie über ihre eigenen Grenzen hinaus solches Repertoire dann paneuropäisch managen? Und Das hat einfach zur Folge gehabt, dass wir zu einer Marktzersplitterung gekommen sind, die es uns wahnsinnig schwer macht, das Repertoire zu beschaffen, was unsere Kunden, unsere Nutzer brauchen. Und auf der anderen Seite die Nutzer unsere Mitglieder und unsere Rechtelieferanten in Amerika in eine höchst komfortable Situation gebracht haben, nämlich des Cherry-Pickings.
Frau Hirsch, wenn ich mir das so anhöre, klingt das ja so, als ob ein Problem sich dadurch lösen lässt, dass man eine europäische Verwertungsgesellschaft schafft. Da reden, Sie sind medienpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Wird darüber gesprochen in Straßburg und in Brüssel ununterbrochen? Oder ist das eh eine schlechte Idee?
Also ich denke, der Punkt ist, was jetzt hier schon angesprochen worden ist, und das ist auch die Diskussion, die wir in Brüssel führen. Mhm. Also man muss ja einmal dazu sagen, Verwertungsgesellschaften gibt es nicht in allen Mitgliedstaaten der EU. Also damit fängt es schon mal an, dass man natürlich, wenn man über sowas nachdenkt, dann zugleich erstmal nochmal gucken muss, wie machen es auch andere. Also das ist immer so unsere große Schwierigkeit bei den gesamten europäischen Diskussionen. Aber hier bei den Verwertungsgesellschaften haben wir natürlich, und das ist insofern ganz interessant, weil das eben nicht jetzt die Kommissarin für digitale Agenda Nelly Kroes ist, sondern es ist in dem Fall Barnier, der diesen Vorschlag vorlegt, jetzt am 11.07. offiziell. Wir haben hier die Diskussion, soll es ein One-Stop-Shop sein, der relativ angenehm ist für jeden, der sozusagen die Rechte haben will? Auf der anderen Seite steht natürlich ein sehr großer Aspekt in einem Binnenmarkt, soll es auch Wettbewerb geben. In der Musikbranche haben wir das jetzt sozusagen über die separaten Labels. Aber was wollen Sie? Also wollen Sie einen One-Stop-Shop, der sozusagen sehr luxuriös für den ist, der die Rechte sucht, weil er sie dort sofort kriegt und abholen kann? Oder wollen Sie in dem Fall die Urheber teilweise stärken, indem sie selbst sich raussuchen können, zu wem sie gehen und mit wem sie ihre Rechte oder ihre Nutzungen verwerten? Also das ist sozusagen diese Grundsatzdiskussion, die im Moment in Brüssel läuft. Mhm. Ich persönlich glaube, dass wenn man auch mit vielen Urhebern spricht, sehen sehr viele durchaus den Vorteil, wenn das Ganze doch eher zentralisiert ist und immer noch ein One-Stop-Shop werden würde. Schlichtweg deswegen, weil natürlich auch je stärker ein Verwerter ist, desto bessere Positionen kann er natürlich auf der einen Seite raushandeln, muss man auch mal ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite, in Deutschland haben wir ja immer noch trotzdem die Freiwilligkeit. Also ein Urheber muss ja nicht zum Verwerter gehen. Auch das haben wir in anderen Ländern anders. Da ist der Urheber verpflichtet, zu einem Verwerter zu gehen. Also das ist im Prinzip die Diskussionslage, die wir im Moment in Brüssel haben. Ist es sozusagen dieser Aspekt des Wettbewerbes, der den Urheber stärkt, oder ist es eher das Modell eines One-Stop-Shops, wo natürlich dann sehr hohe Transparenz auch auf der anderen Seite gelten muss, damit eben dann eine monopolisierte Stellung nicht ausgenutzt wird. Das ist die Gemengelage.
Also da geht die Diskussion jetzt eigentlich gerade erst los. Ich würde jetzt ganz gerne, Sie kommen alle mit Sicherheit noch mal zu Wort. Wir haben jetzt noch so eine knappe halbe Stunde Zeit und unser Publikum ist heute extrem zu kurz gekommen, was eigene Wortmeldungen, Fragen, Anwürfe und Beleidigungen angeht. Insofern würde ich Ihnen allen gerne die Gelegenheit geben, mal sich an unser Podium zu wenden. Wir haben auch ein Saalmikrofon und ich hoffe und bin überzeugt, dass es Wortmeldungen gibt aus dem Saal. Es ist ein Zustand der Erschöpfung.
Da hinten,
bitte? Ah ja, hier, die da.
Aber bestimmt.
Vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind, netterweise. Ist das Mikrofon an, das Saalmikrofon?
Ich glaube nicht. Na doch, jetzt geht's. Julia Meierhauf vom VPRT. Ich mache die Europasachen. Ja, die Debatte in Europa interessiert mich persönlich natürlich wahnsinnig. Und ich finde, Herr Heke hat das fast als eine Art Opferrolle dargestellt, dass sie jetzt sozusagen das Repertoire nicht mehr wahrnehmen können. Wir hätten Ihnen da gerne geholfen, dass Sie das wieder wahrnehmen, denn was sehr zu kurz kommt aus unserer Sicht in der Debatte, ist der rechte Nutzer eben sozusagen, die ARD oder wir, die eben auch unglaublich viel rumreisen in Europa, um ihr Repertoire national zu klären. Insofern hoffen wir da auf Brüssel, aber wir sind da noch nicht ganz zuversichtlich und würden Sie dann als GEMA gerne unterstützen, dass das Repertoire tendenziell wieder in die Verwertungsgesellschaften fließt. Und da hätte ich eigentlich ganz gerne vielleicht auch von der Politik noch ein paar Denkanstöße, wie man das vielleicht schaffen könnte.
Herr Tauber, Herr Klingbeil,
also ich kann
sich berufen.
Wollen wir die andere Frage noch dazu sammeln?
Vielleicht? Nee, mal beantworten wir erst die eine und dann...
Okay, gerne. Also dann versuche ich es kurz.
Ist es direkt dazu? Okay, dann laufen Sie doch nochmal schnell zu den Herrn.
Also Hartmut Promedia. Ich hatte nämlich eine Frage an Herrn Tauber, die nämlich genau in die konkrete Richtung zielt. Das ging mir vorhin eigentlich ein bisschen schnell. Wir klären das intern und wir müssen erst mal gucken und so richtig wissen wir nicht. Mich würde schon mal interessieren, wie Sie denn das Problem mit der Online-Piraterie lösen wollen. Also welche konkreten Vorschläge es gibt, welche Ideen es gibt. Ich fand interessant, was Herr Hecker gesagt hat, zum Beispiel zum dritten Korb. Ich glaube zwar nicht, dass das kommt, aber mich würde wirklich interessieren, wie Sie das sehen, zum Beispiel was Herr Hecker gesagt hat. Wäre das eine Lösung? Kämen wir so weiter? Sollte man das machen? Mir fehlt heute den ganzen Tag eigentlich konkrete Dinge. Also, und deshalb wäre es ganz nett, wenn Sie unabhängig von einem Dissens, den Sie mit dem jüngsten Papier der CDU-CSU haben, mal wirklich interessieren, was müsste Ihrer Meinung gemacht werden, damit Urheber und Urheberrechte im Internet besser geschützt werden?
Ja, Sie können an zwei Stellen in dem Papier anknüpfen. Da ist einmal der Aspekt der Warnhinweise, der, wie ich finde, nach wie vor nicht vom Tisch ist, den man weiter diskutieren muss. Das ist ein ganz wesentlicher. Und der zweite Punkt, das ist zugegebenermaßen ein eher, wie soll ich sagen, weicher Faktor. Ich erlaube mir das aber immer wieder in der Debatte einzuwerfen, weil ich Geisteswissenschaftler bin und kein Jurist. Das ist die Frage der allgemeinen Akzeptanz. Und das ist etwas, was mir in vielen Urheberrechtsdebatten halt permanent zu kurz kommt. Es liegt vielleicht daran, dass meistens kluge Juristen mit am Tisch sitzen. Da muss man als Geisteswissenschaftler immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht an Minderwertigkeitskomplexen eingeht. Aber das Neue an der Diskussion ist doch eben, und die Beispiele von Frau Michel und auch von Ihnen, Herr Dr. Hecker, sind sozusagen beredtes Beleg dafür. Das ist eine so komplexe Materie, die versteht kein normaler Mensch. Wir erleben aber eben, dass das Urheberrecht heute in der digitalen Welt zu einem Gegenstand wird, mit dem auch jeder normale Mensch im Zweifel in Konflikt kommt. Und deswegen bin ich explizit nicht Ihrer Meinung, dass die Debatte viel zu lange dauert, sondern ich bin froh, dass diejenigen, die auch heute hier versammelt sind, endlich sich auch mal an dem öffentlichen Diskurs vernünftig beteiligen. Weil es mich maßlos ärgert, dass in der Vergangenheit, auch leider das, was Herr Schlömer da vorgetragen hat, ist ja unwidersprochen geblieben. Der hat ja so ein bisschen so, ja, eigentlich sind wir ja für ein Urheberrecht, das ist halt nur ein bisschen noch weiter gefasst und freier als die Union, aber so richtigen Unterschied gibt es nicht. Die Piraten, die öffentlich das geistige Eigentum in Frage stellen und sagen, das ist ein Begriff aus dem 20. oder 19. Jahrhundert, das brauchen wir alles nicht mehr, das ist eine Chimäre fast schon, das sind ja nun mal Positionen, die dort vertreten werden. Und bisher gab es keine Beteiligung am öffentlichen Diskurs seitens der Urheber und auch der Verwerter in ausreichendem Maße. Der war intern da und Sie sind sich intern einig, was Sie wollen und was auch gut ist. Aber ich glaube, für die Akzeptanz, und das ist ein zweiter Teil neben zum Beispiel dem konkreten Modell der Warnhinweise, für eine Akzeptanz des Urheberrechts in der Gesellschaft, bedarf es eines solchen breiten Diskurses. Und den haben wir jetzt halt aus meiner Sicht erst begonnen. Und deswegen ist es vielleicht an zwei, drei Stellen auch ganz gut, dass die Justizministerin noch ein bisschen zuckt.
Lassen Sie mich mal kurz, wir kommen gleich auf Ihre Europafrage noch zurück, aber vielleicht diskutieren wir das Thema jetzt erst nochmal durch. Herr Klingbeil und Herr Hecker wollten sich beide ganz...
Ja, aber es hängt direkt mit der Europafrage zusammen. Also. Ich würde den Bogen versuchen zu spannen.
Ich bin gespannt.
In der SPD-Bundestagsfraktion diese Debatte europäische Verwertungsgesellschaften angefangen. Ich sehe auch, wir kommen da nicht drum herum. So, die Frage ist dann, wie wird es funktionieren? Und ich komme aber... Deswegen wollte ich bei der GEMA nochmal ansetzen, ja, weil wir haben ja hier ein Phänomen. Jetzt kommt wieder die Frage nach Rechtsdurchsetzung, was ich gut verstehen kann, aber neben mir sitzt jemand anscheinend, der sich aufgemacht hat, Geschäftsmodelle zu suchen, die eben die Chancen des Netzes auch so ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen. Und da würde ich gerne eigentlich mal drüber reden, weil der Diskurs fehlt uns überhaupt, ja, dass wir mal uns fragen, wie sieht heute eigentlich Nutzerverhalten aus? Und ich kann berichten, wenn ich Schülergruppen habe im Deutschen Bundestag mit 16, 17-Jährigen, die kommen immer mit Rechtsfragen, weil die überhaupt nicht mehr wissen, wie die sich verhalten können. Und ich will ja sagen, die GEMA, das ist für niemanden mehr verständlich, warum GEMA und YouTube sich nicht endlich einigen können. Ich verstehe es nicht. Und da gibt es ein komplett anderes Nutzerverhalten. Die Leute wachsen heute mit dem Netz auf. Peter Tauber und ich gehören wahrscheinlich zu der Generation, die jetzt vielleicht zu die Ersten da im Bundestag sind. Ja, wir sind anders aufgewachsen. Und anstatt, dass man Realitäten anerkennt, versucht, Strukturen anzupassen, dass Wirtschaft sich verändert,
versuchen wir, glaube ich, alte Strukturen aufrechtzuerhalten und da will ich sagen, das nervt ein bisschen. Und zur Frage Rechtsdurchsetzung, wir haben bei uns auch Dinge im Papier drin. Host-Provider muss man in der Tat dran, da gibt es eine Verantwortung, die ist gewachsen, über die muss man auch diskutieren. Aber ich würde mir auch wünschen, dass dann zum Beispiel in der Wirtschaft mal Dinge thematisiert werden, wie kann es eigentlich sein, dass auf illegalen Plattformen zum Beispiel Werbung geschaltet wird von Unternehmen.
Ja, darüber haben wir heute schon
also gesprochen. Also da muss man mal drüber reden, da muss man mal über Geldflüsse reden, mit Kreditkartenunternehmen, da gibt es Bezahlsysteme, die funktionieren. Also das sind auch Punkte, über die einfach mal in der Wirtschaft geredet werden muss, wie man sich da selbst sozusagen schadet und dass ich natürlich auch kritisiere, dass Schwarz-Gelb in knapp 3 Jahren nichts getan hat, das können Sie sich denken, aber das soll jetzt nicht im Mittelpunkt stehen.
Herr Heger, also da, vielleicht dazu und auch zu dem, der Kritik an dem Thema.
Ich finde das natürlich ganz fabelhaft, dass jetzt diese große gesellschaftliche Debatte stattfindet. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob es das überhaupt gebraucht hätte. Brauchen wir, also von unserem Standpunkt aus, die wir die Urheber vertreten, wir haben als Verwertungsgesellschaft zum Beispiel, die wir 2 Millionen Rechteinhaber in Deutschland repräsentieren, wir haben eigentlich mit dem Endverbraucher bis heute überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern wir haben uns gehalten an diejenigen, die Musik in ihr Geschäftsmodell mit einbezogen haben. Ob das die Sender sind, ob das die Schallplattenproduzenten sind, oder ob das die Diskothekenbetreiber sind. Das heißt, wir haben ein reines Business-to-Business-Geschäft gemacht. Wir haben uns nie an den Endverbraucher gewendet.
Aber jetzt machen Sie eine Plakatkampagne.
Jetzt ich rede jetzt hier grundsätzlich. Wenn Oma ihren 70. Geburtstag feiert, darüber können wir uns ja unterhalten. Aber, und das ist doch die Botschaft, die vielleicht ein bisschen helfen kann, wir wollen gar nicht an den Endverbraucher im Internet. Wir wollen auch nicht wissen, wer was wann guckt. Das interessiert uns alles gar nicht. Sondern wir wollen auch im Internet, wie in der angeblich so altmodischen alten Welt, im Grunde nur mit denen sprechen, die mit unseren Rechten Geld verdienen. Das heißt, wenn wir mit YouTube einen Vertrag schließen, dann ist uns vollkommen gleichgültig, ob YouTube diese Musik dann kostenlos an seine Nutzer und User abgibt oder ob sie da Werbung schalten oder ob sie Geld verdienen, indem sie sich selber an die Endnutzer halten, ist für uns im Grunde vollkommen gleichgültig. Wir wollen mit demjenigen, der mit der Musik Geld verdient, mit dem wollen wir einen Lizenzvertrag schließen. Und ein User kommt da im Grunde gar nicht zu uns. Und braucht uns auch gar nicht.
Aber nochmal die Frage, warum dann jetzt diese Plakatkampagne? Also hat YouTube es sozusagen geschafft, Ihnen ein Imageproblem zu bereiten?
Ja, weil das zum ersten Mal ist die GEMA in die Situation gekommen, dass Endverbraucher sich durch uns im Grunde belästigt, gequält fühlten. Obwohl die GEMA im Internet noch nie gegen einen Endverbraucher vorgegangen ist. Wir haben noch nie jemanden abgemahnt. Wollen wir nicht, werden wir auch nie. Ja, aber wir wollen mit YouTube einen Lizenzvertrag schließen. Und wir wollen mit MySpace einen Lizenzvertrag schließen. Das ist das, was, glaube ich, die Lösung ist. Weil die Geschäftsmodelle in der alten Welt, auch in der neuen Welt, muss irgendwann Geld verdient werden. Mhm. Und diejenigen, die dieses Geld verdienen, die sollen dann gefälligst die angemessene Vergütung an die Urheber zahlen, wenn sie mit deren Rechten ihr Geschäftsmodell aufbauen. Das ist im Grunde relativ einfach.
Frau Hirsch, hatten Sie eine Anmerkung oder habe ich Sie da missverstanden? Ja?
Ja.
Also, Frau Hirsch und dann Herr Fritsch.
Ich denke, ein ganz zentraler Punkt ist eben, was auch hier jetzt gerade gesagt worden ist, die Diskussion muss stattfinden. Also ich denke, dass ACTA ein zentraler Auslöser war, um diese Diskussion einfach jetzt etwas breiter und intensiver auch zu führen. Und ich sehe schon auch diese Verwirrung, gerade wenn man mit Leuten spricht, was ist denn jetzt machbar und was ist nicht machbar. Und ich glaube, ein sehr guter Weg ist es, einfach zu sagen, ich meine, die Übergänge zwischen analoger und digitaler Welt sind fließend. Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir haben für jede Gesetzgebung, für jeden Aspekt eine Gesetzgebung in der analogen Welt und dann vielleicht unter Umständen komplett eine andere in der digitalen Welt. Also das kann man auch schlichtweg dem normalen Bürger nicht mehr zumuten. Also das heißt auch im Umkehrschluss, wenn es nicht sozusagen legal sein kann, einen Song im normalen Kaufhaus zu klauen, dann ist es eben auch nicht legal, das online zu tun. Also diese Trennung ist nicht machbar und ist auch nicht nachvollziehbar. Und ich halte es schon für kritisch, oft zu sagen, alles, was machbar ist, das wurde vorhin kurz angesprochen worden, also sobald sozusagen so oft was gebrochen wird, dass so eine Menge auch an Personen theoretisch kriminalisiert werden würde, dann muss man irgendwann mal die Gesetze anpassen. Also ich glaube, das ist eine sehr fatale Argumentation, weil wenn man das nämlich bei anderen Themenbereichen dann mal durchführen würde, hätten wir da ganz andere Ausmaße, wo man dann auch sagen könnte, nur weil es jeder macht, muss dann der Gesetzgeber dementsprechend die Gesetze anpassen. Also das kann keine Argumentation sein. Es kann aber eine Argumentation sein, dass der Bürger ganz klar weiß, das ist machbar und das ist nicht machbar für mich. Und ich glaube auch, dass ganz im zentralen Augenmaß mit dem einzelnen End-User eben umgegangen werden muss. Zentral für uns muss es sein, die damit Geld verdienen, legal oder illegal, die müssen auch mitunter aus der Anonymität des Internets rausgeholt werden. Weil auch da ist wieder im Prinzip genau derselbe Punkt. Sie können auch zwar heute anonym als Einkäufer in ein Geschäft gehen, sich dort was kaufen, anonym, wenn Sie nicht gerade Ihre Kreditkarte nutzen, aber Sie können selbst anonym kein Gewerbe betreiben, kein Geschäft anonym betreiben. Das ist auch eine Frage des Verbraucherschutzes. Und wenn man das eigentlich ganz normal analog dann für die digitale Welt auch anwenden würde, wäre da eigentlich gar nicht so eine große Diskussion notwendig.
Da muss man sich vielleicht immer noch mit YouTube streiten, denn wer die sind, wissen wir ja nun, aber ein paar Sachen würden wegfallen. Herr Fritsch.
Ja, für mich ist so ein bisschen, ich glaube, das heißt ja auch Nutzerstand sogar vorne dran. Deswegen ist die Perspektive, da haben Sie mich so ein bisschen verloren, weil ich bin nicht mal Geisteswissenschaftler, sondern ich bin Unternehmer, ich habe Regie studiert. Und für mich ist so ein bisschen, ich glaube, dass wir uns einig sind in ganz vielen Sachen. Und für mich ist so ein bisschen dieses, was der Herr da hinten gesagt hat, und jetzt können wir mal irgendwelche Sachen, also ich bin halt Unternehmer. Und ich glaube, dass diese Entkriminalisierung des Nutzers, wir müssen, heute habe ich, wir haben 14 Tage den RBB, die machen so eine Langzeitstudie, eine 14-Jährige guckt sich Tape-TV an. Und die hat da gesessen und ich habe gesagt, wie nutzt du denn Musik? Hast du einen Download-Studio oder ist ein bisschen rot geworden? Nee, heute nicht mehr. Und so. Mein Freund fängt jetzt an zu kaufen, weil man merkt ja, also diese Diskussion hat dazu geführt, dass junge Menschen wissen, ich bin kriminalisiert und ich muss jetzt kaufen, aber wir müssen doch unternehmerisch, wir müssen uns Dinge ausdenken, die ihnen inkriminieren, und nicht die Politik muss sich ausdenken, wir inkriminalisieren die jetzt mal, die dürfen jetzt oder die dürfen nicht. Totaler Unsinn. Natürlich dürfen die nicht. Wir müssen den Leuten A, Payment-Systeme zur Verfügung stellen, die einfach sind, und B, nicht nur den Content hinlegen, weil die bezahlen für Content nicht. Wir haben es verhackt. Die bezahlen nicht einfach nur für Content. Die zahlen nicht für ein Lied. Das ist ein Witz, was sie für Lieder zahlen. Die zahlen nicht für die Nutzung, die zahlen für diese Pakete, für Services. Also ich sehe ein ganz einfaches Beispiel, werden Sie mich jetzt für blöd erklären, aber wann zahlt man? Ich seit 15 Jahren bin frustriert von Fitnesscentern. Ich zahle da immer, gehe einen Monat hin, dann bin ich 11 Monate frustriert, hasse dieses Fitnesscenter, werde wieder fett, kündige, gehe in ein anderes Fitnesscenter, das gleiche Spiel wieder.
Kognitive Dissonanz, sagt der
Psychologe. Es gibt in Australien ein Fitnesscenter, habe ich in so einem Buch gelesen, Pay heißt es, da können Sie umsonst trainieren. Handtuchservice, Wasserservice, alles umsonst. Wenn Sie einmal in der Woche nicht hingehen, müssen Sie zahlen.
Keine schlechte Idee.
How cool is that? Einfach nachgedacht. Wir müssen uns Systeme überlegen, wo der User nicht mehr frustriert ist, sondern wo er dann sagt, ja, natürlich, ich Idiot, warum bin ich denn nicht hingegangen? Der ganze Frust kommt auf mich. Und deswegen müssen wir, wenn die Politik jetzt was will, stellt Geld zur Verfügung, steckt es in schlaue Leute, die sich ausdenken, wie bringen wir dem Verbraucher bei, dass er für Inhalte zahlt? Weil YouTube kann gar nicht an die GEMA alles zahlen, weil das On-Demand so teuer ist, weil die, da müssten die Milliarden mit Werbung verdienen. Oder die müssten vor jedem Song, müssten die einen Pre-Roll, dann würden die Leute sich gar nichts mehr angucken. Und das gesamte Geld an den Artist, an den Urheber, da bleibt nichts mehr übrig. Und die Jungs sind gierig. Deswegen müssen A, neue Werbesysteme her, es müssen Payment-Systeme, die der User A, versteht, akzeptiert und einfach easy to pay. Und das heißt, also wir müssen da einfach dem User entgegen, wir müssen ihn entkriminalisieren. Das ist eine ganze Generation, die völlig verunsichert ist und die natürlich auf dem Sofa liegt und sagt, Kinox.to, Happy Birthday. Und ich bin jemand, der dann 30 Euro, ich freue mich auf, das jetzt, ich bin ja bei Bertelsmann, aber Vivendi macht so einen Netflix-Angriff, 10 Euro all you can eat, 10 Euro alle Filme, und das werden Hunderttausende von Leuten abschließen, weil die freuen sich, dass sie endlich einen Service haben, wo sie mit gutem Gewissen, und wir brauchen Systeme.
Also das ist übrigens auch ein Thema, das wir heute Nachmittag hier schon mal ein bisschen diskutiert haben mit Herrn Moskowitsch von Konstantin. Die Frage ist tatsächlich, ich werfe sie trotzdem mal in die Runde. Wenn wir nur noch Spotify haben, wenn wir nur noch Spotify haben und die Spotifys dieser Welt, also 10 Euro im Monat für die, für die Flat und Zugriff auf alles.
Ja.
Was passiert dann mit den Margen der Labels und mit den Erträgen der Künstler? Verdienen die ja noch genauso viel?
Naja, es ist ein bisschen kritische Masse. Wenn Spotify, ich glaube, 22 Millionen Nutzer hat, dann ist alles wieder schick. Und natürlich, ich sitze vor Spotify und denke, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt hören? Die Empfehlungskompetenz fehlt. Also da ist er noch nicht, wenn das funktioniert, dann aber alles. Und es wird dann einen zweiten und einen dritten geben. Es gibt 9 Streamingdienste in Deutschland inzwischen, von einem Audio bis einem Spotify und Simfy und so weiter. Wenn das so ist, dann ist Streaming der neue Kauf. Aber es wird immer noch Leute geben. Also wir produzieren gerade ein Buch mit einer LP drin von den Dachkonzerten, was dann wahrscheinlich 89,90 kostet, was wahrscheinlich 3000 Leute kaufen werden. Mit einer LP und mit einer CD. Und es ist einfach, das ist das Schwierige für die Publisher, es wird anstrengender werden, weil es vielfältiger ist. Es wird aber jetzt nicht verschwinden, dass die Leute CDs kaufen. Es wird nicht verschwinden, dass die Leute MP3s kaufen. Aber natürlich ist Spotify eine mega Erfindung, weil ich nutze ungefähr 3-mal so viel Musik seitdem, weil es einfacher zu use ist. Also dieses Benutzen ist einfach so einfach. Und es ist so simpel und man hat dieses Gefühl, das ist alles ja auch rechtmäßig geklärt. Ich glaube, dass, und das ist mal ausgerechnet worden, dass die Gesamteinnahmen der Musikindustrie, als es auf den Hochzeiten, die Milliarden, die jetzt da mal eine weniger geworden ist, dass das wieder eintritt, wenn Spotify, ich glaube, noch 30% oder 40% wächst.
Herr Jäger, wo wir jetzt bei dem Thema angekommen sind, das ich sehr interessant finde. Sie haben ja mit Spotify und mit Simfy und so weiter zweifellos geredet. Die können ja ihren Dienst nicht anbieten in Deutschland, ohne das mit ihnen geklärt zu haben. Da gibt es so ein paar Sachen, die kriegt man nicht, aber eigentlich das meiste, auch obskure Dinge, findet man und kann sie sich auch anhören. War es einfacher, mit denen zu verhandeln, als mit Google?
Absolut, weil die Gespräche mit Simfy und Spotify sind aus unserer Sicht auch sehr, sehr weit, nahezu abgeschlossen, weil wir da sozusagen gar nicht die gedankliche Hürde überwinden mussten, muss ich überhaupt zahlen, sondern die sind vor Markteintritt zu uns gekommen und haben gesagt, wir wollen gerne nach Deutschland kommen und wollen mit euch einen Vertrag schließen. Und dann ist es absolut normal, dass man sich dann möglicherweise über die Höhe der Vergütung streitet und dass man das möglicherweise auch gerichtlich klären lässt oder vor der Schiedsstelle. Das ist dann wieder normales geschäftliches Prozedere, so wie wir es jedenfalls gewohnt sind. Und insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit Simfy und Spotify in diesem Jahr gute Verträge haben werden, die auch gut sind für unsere Mitglieder. Schwierigkeiten haben wir mit den Leuten, die sich auf das Haftungsprivileg berufen, diese Host-Provider, und sagen, ich weiß doch gar nicht, was auf meinem YouTube-Server passiert, ich gehe mal, bin für dich die völlig falsche Adresse. Das ist unser Problem. Die Illegalen. Mit den Legalen kommen wir über kurz oder lang klar, genauso wie in der alten Welt.
Ja, aber da haben wir ja doch einen Hoffnungsschimmer. Jetzt haben wir hier 2 Wortmeldungen noch aus dem Publikum. Herr vorne.
Ja, Lenze, Rundfunkratsvorsitzender des Bayerischen Rundfunks. Ich fühle mich ja in dieser Funktion auch ein bisschen als Anwalt des Publikums. Und das ist ja ein bisschen wenig bis jetzt zu Wort gekommen. Wir haben ja ein großes Problem, das ist heute Morgen schon ein bisschen klar geworden, Thema Geschäftsmodelle. Man hat so das Gefühl, alle leben noch in den Geschäftsmodellen der nicht-digitalen Welt, und als der private Rundfunk und Fernsehen aufkam, kam ja auf natürlich intensiv Thema Filmförderung, und deswegen also frühestens ein halbes Jahr, nachdem das im Kino gelaufen ist, darf das Ganze dann sozusagen im Fernsehen gesendet werden. Jetzt kommt noch das Internet dazu. Das darf jetzt also erst ins Internet gestellt werden, wenn es auch im Fernsehen und im ersten, zweiten, dritten Programm gewesen ist. Da sind schon 9 Monate rum, bis der neue Film sozusagen endlich mal ins Internet überhaupt legal kommen könnte, weil ja die Förderbedingungen des Films halt so ausschauen. Und ich glaube, davon muss man sich einfach mal verabschieden. Man kann nicht erwarten, dass im schnellsten Medium der Welt die Dinge am spätesten ankommen und dass die Verbraucher das akzeptieren. Ein erheblicher Teil dessen, dass die Leute dann schauen, wo kriege ich das dann jetzt her im Internet, hängt ja einfach damit zusammen. Und ich glaube, dass einfach die Filmindustrie und dass auch wir vom Fernsehen uns nicht immer glauben müssen, wenn das dann früher im Internet ist, dann schadet das sozusagen unserer eigenen Verwertung. Sondern die Dinge stehen einfach viel stärker nebeneinander oder zusätzlich nebeneinander. Und ich glaube, ein ganz Stückchen wäre schon weiter, wenn Frau Michel jetzt demnächst über Germany's Gold konkreter geredet wird und wenn vielleicht dann ProSiebenSat.1 und RTL dann auch noch dazu stoßen und wir eine große VOD-Plattform für gute Filme in Deutschland vielleicht bekommen, dass man sich auch da mal über Geschäftsmodelle einigt, dass derjenige, der unbedingt den Film schon am ersten Tag auch im Internet sehen will, halt ein bisschen mehr dafür bezahlt als für eine Kinokarte. Dann wäre vielleicht dieses Thema auch schon gelöst. Also einfach mal über neue anständige Geschäftsmodelle nachdenken und sie einfach mal riskieren und ausprobieren. Und dafür müsste man natürlich dann auch in der Filmförderung und so weiter die Geschäftsbedingungen ein bisschen verändern. Denn das kommt ja daher, dass man geglaubt hat, man kann die Filmtheater nur dadurch schützen, dass man ihnen sozusagen eine Exklusivität für ein halbes Jahr einräumt. Ich glaube, das sind alles Dinge, die im digitalen Zeitalter so nicht mehr funktionieren werden. Und man muss sich, glaube ich, ein bisschen lösen von der Diskussion dieser ganzen juristischen Details und Urheberrecht und eher den Weg, was heute Morgen ja schon angesprochen worden ist, über vernünftige neue Geschäftsmodelle gehen. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Wortmeldung. Also wir wissen ja, wir haben heute Nachmittag schon versucht, Herrn Moskowitz festzunageln, aber er hat uns ja erklärt, das sei alles wahnsinnig schwierig. Hier hinten in der letzten Reihe mal noch ein Herr, oder möchte jemand auf dem Podium noch mal kurz...
Ich kann dazu sagen, zum Beispiel, wir haben DCM jetzt als Investor mit drin, die haben ja den Delphi Filmverleih aus der Insolvenz gerettet und wir planen gerade The Artist vor Kinostart einmal auszustrahlen. Vorher, wir haben 4 Millionen User jetzt registriert in Deutschland. Wenn die sozusagen davon erfahren, werden vielleicht 40.000, 30.000 zugucken, aber ungefähr 130.000 Facebook-Fans werden es wissen und die gehen dann danach ins VOD. Es ist also, eigentlich ist es ein gutes Marketing. Wenn sie das Internet benutzen, ergänzen sich die Sachen, pushen sich gegenseitig hoch und wir müssen einfach die Verwertungsketten neu denken, sodass alle davon was haben. Und nutzt das Internet doch einfach als Aufwärmerhitzer für die anderen Verwertungsketten. Das finde ich total richtig.
Bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Georg Nolte, ich bin von Google Germany und möchte etwas für YouTube anmerken zu dem, was Herr Heker gesagt hat. Herr Heker, Sie sagten, dass sich YouTube von jeglicher Verantwortung freisprechen möchte.
Haben Sie das Mikro ein bisschen weiter um?
Dass YouTube sozusagen die GEMA für die falsche Adresse halten würde und das Gegenteil ist der Fall und das wissen Sie auch. Zunächst sieht das Gesetz auch keine vollständige Haftungsprivilegierung vor, sondern es gibt Beseitigungsansprüche, Notice and Takedown-Verfahren. Wenn wir uns daran nicht halten, dann gibt es auch Unterlassungsansprüche. Das kann man auch gerichtlich durchsetzen, wie Sie selbst wissen, wie Sie sehr gut wissen. Und YouTube wird jeden Inhalt, den Sie uns mitteilen und Werke, die Sie uns mitteilen, von der Plattform entfernen. Da hat YouTube nicht nur ein Notice and Takedown-Verfahren für einzelne Inhalte, sondern die weltweit führende Technologie entwickelt, die das ermöglicht. Wenn Sie uns Ihre Informationen bereitstellen, was Sie gesperrt haben wollen, dann erfolgt das auch. Vor allem aber, und das ist, darauf kommt es mir eigentlich an, versucht YouTube seit nunmehr über 3 Jahren eine Vereinbarung mit der GEMA zu erzielen zu angemessenen Bedingungen. So, und das, die Verhandlung, das kann ich Ihnen sagen, mit der GEMA, das ist ein hartes Brot. Ich lade Sie ein, an den Gesprächen teilzunehmen, Herr Heker. Ein Problem mit der GEMA besteht immer darin, dass man mit Leuten spricht, die eigentlich nichts entscheiden können. Und die einzigen konkreten Vorschläge, die kommen von YouTube. Und Sie sagten, da gibt es eine Lücke im Wahrnehmungsgesetz, dass die Host-Provider sozusagen nicht wie Content-Provider zur Schiedsstelle gezerrt werden. Das sehen wir genauso. Wenn es nämlich einen Anspruch gäbe für jemanden, der als Host-Provider gewissermaßen für seine Nutzer bereit ist, eine angemessene Gebühr zu zahlen, dann fehlt da eine Möglichkeit, das gegenüber der GEMA gerichtlich durchzusetzen oder feststellen zu lassen, was denn eine angemessene Vergütung wäre. YouTube jedenfalls ist bereit, diese an die GEMA zu zahlen. Danke.
Okay, also einig sind Sie jedenfalls darin, dass die Politik da jetzt mal eingreifen muss. Herr Heker, wollen Sie noch mal sich dann...
Nein.
Hier ist noch ein Herr mit der roten Krawatte. Und dann, ich habe geschworen, pünktlich Schluss zu machen. Das heißt, Sie haben jetzt quasi das Schlusswort.
Mein Name ist Albrecht. Ich vertrete den VPRT in Gesamtvertragsverhandlungen mit der GEMA seit 10 Jahren. Wir haben immer angemessene und ausgeglichene Verträge zustande gekriegt im Sendebereich, Herr Heker, das wissen Sie. Sie haben vorhin leider nicht gesagt, dass Sie mit MyVideo und Clipfish, die unser Verband auch vertritt, Verträge abschließen wollen. Wir wollen das seit 3 Jahren und kommen hier mit der GEMA nicht zu einem Ergebnis, was gewiss nicht an irgendeinem Host-Provider-Privileg liegt, da hat der Kollege von Google recht, sondern es geht darum, dass die GEMA völlig andere Forderungen stellt, als sie bisher üblich sind. Und ich möchte Sie herzlich bitten, dass die konkreten Angebote von MyVideo und Clipfish, die seit Februar vorliegen, endgültig von der GEMA angenommen werden bekräftige sie hier nochmal ausdrücklich.
Fabelhaft.
Fassen wir das mal so zusammen. Also,
wenn wir alles akzeptieren würden, was die Nutzer uns als angemessen offerieren, ich glaube, dann wären wir gar nicht mehr da.
Das Schöne ist ja, in dem Moment, in dem sich zwei Parteien um Geld streiten, ist ja, wenn man nicht unmittelbar beteiligt ist, in Wahrheit eine Lösung dann doch in Sicht. Ja? Weil man weiß ja schon, worüber man streitet. Insofern, wenigstens das haben wir heute erreicht. Ich danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich für die angeregte Diskussion.